Du Bastard bist Rechtsstaatsfeind Nummer 1. Guck mal hoch.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, da wackelt das Chapeau.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 70 des Wayne Podcasts. Angefangen habe ich hier mit dem neuen Track von Jan Böhmermann, der sich diesmal die Justiz zur Brust genommen hat. Und es zeigt sich mal wieder, dass diese Hip-Hop-Beats, die gut produzierten Hip-Hop-Beats, auch super dazu geeignet sind, um bei bestimmten Zielgruppen, ich schließe mich da ein, Nachrichten und Botschaften in die Köpfe zu bekommen, aber auch Stil und Branding in die Köpfe zu bekommen. Und ich glaube, da kann man sich sehr gut dran orientieren, da richtig coole Sachen zu produzieren. Manche Äußerungen, die er da getätigt hat in seinem Track, die sind natürlich ein bisschen fragwürdig, aber er lebt von Provokation. Ich glaube ja persönlich, dass man es auch mit Provokation übertreiben kann und nicht jeder muss sich alles gefallen lassen. Aber eigentlich finde ich es auch ganz cool, dass wir in einer Demokratie leben und hier eine ganze Menge erlaubt ist, wo man nicht gleich für eingesperrt wird. Okay, wir hören uns gleich wieder. Ja, meine Lieben, die Fightback-Show ist am Start. Ich habe ja in Facebook ein kleines Video hochgeladen, wo ich da so ein bisschen diese Show angekündigt habe. Ziel soll sein, dass die Leute, über die ich die letzten Jahre ein bisschen was erzählt habe, manchmal auch kritisch erzählt habe, dass die hier mal im Podcast zu Wort kommen. Das ist eigentlich so der Schwenk in Richtung, dass ich auch wieder mehr Interviews machen will. Das ist so ein technisches Problem gewesen, ein bisschen Zeitproblem von der Planung. Deswegen hatte ich das die letzten Jahre so ein bisschen weggedrückt und habe auch relativ offensiv bin ich damit umgegangen, auch Leute einseitig zu besprechen, so wie im Radio halt. Und die Reaktionen waren sehr spannend. Nichtsdestotrotz will ich jetzt in Zukunft eine Mischung machen, nämlich Leute einseitig besprechen, aber die Leute vielleicht auch ein bisschen später denn zu Wort kommen lassen. Bevor wir das in dieser Ausgabe machen und ihr erkennen könnt, ob das jetzt wirklich Fightback ist, also hitzig ist, oder ob wir einfach nur ein lockeres Gespräch geführt haben, will ich noch kurz in das Housekeeping einsteigen und damit so ein bisschen die letzte Show Revue passieren lassen und ein paar Sachen noch aufnehmen.
Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene.
Ja, Housekeeping. Will ich mal anfangen mit dem Thema der letzten Sendung, des letzten Podcasts. Und ich muss sagen, es gibt so Sendungen, da habe ich das Gefühl, obwohl ich mir die Podcasts selbst gar nicht anhöre, danach nochmal, kann ein Fehler sein, dass ich so ja viel über Sachen geredet habe, sehr viele Meinungen aufgenommen habe, die ich aus Facebook auch hatte und eigentlich ein bisschen am Kern vorbeigeschrubben bin. Das hatte ich zumindest in der letzten Sendung. Mir haben ein paar Leute berichtet, dass es gar nicht so war, sondern dass es ziemlich zielgerichtet war, aber man hat ja selbst so eine Eigenempfindung und ja, ich hätte es vielleicht ein bisschen runterdampfen sollen auf eine bestimmte Formel hin zu Stunden, Wortpreise, was so der Standard ist. Ich will nochmal sagen, in meiner Denke gibt es einfach nur Wortpreise. Und ich probiere hier in der Agentur alles runterzubrechen, was von außen reinkommt, Projektangebote, Tagessätze etc. pp. Probiere ich runterzudampfen auf Wortpreise, weil es in meinem Handling einfach nur ein Standard geben soll. Und das ist bei uns in der Agentur so. Ob ihr das so macht, ihr könnt euch auch gerne auf Stundenpreise oder Projektpreise einlassen. Das liegt sehr stark an eurer Zielgruppe, die ihr bespielt. Und in meinem Fall ist es halt so, dass da gelernt wurde, mit Wortpreisen zu agieren. Und deswegen probiere ich alles runter zu dampfen und einen Schlüssel dafür zu finden, wie ich aus einem Stundenpreis jetzt in Kommunikation mit dem Texter natürlich irgendwie einen Wortpreis kreieren kann. Hinten raus ist es natürlich dasselbe, aber mit einer Größe zu kommunizieren, ist, glaube ich, eine Stärke von einer Agentur. Wir wollen ja die Leute da draußen nicht so sehr verwirren. Das wollte ich nochmal klarstellen. Dann will ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Ihr wisst ja, ich gebe euch immer so ein bisschen Kino- und Filmtipps, weil ich sehr viel konsumiere. Und ja, auch immer mich freue darüber, wenn mir andere Leute irgendwelche Sachen empfehlen. Deswegen will ich das in dieser Sendung auch machen. Zwei Sachen habe ich gesehen, nämlich einmal Wunder im Kino. Wirklich ein sehr rühriger Film. Gerade wenn ihr selbst Eltern seid. Ich glaube, da gibt es immer so einen Breakpoint zwischen Leuten, die noch keine Kinder haben und Leute, die Kinder haben. Da wird schon noch emotional ein anderer Hormoncocktail ausgeschüttet bei Leuten, die Eltern sind. Ich glaube, dann ist der Film wirklich grandios und zeigt eigentlich auf eine schöne, natürlich amerikanisch überspitzte Art und Weise, was es so für menschliche Höhen und Tiefen gibt und wie wir uns einfach von Äußerlichkeiten blenden lassen, aber nicht blenden lassen sollten. Und als Geheimtipp muss ich sagen, will ich dir empfehlen einen Film, den ich auf Netflix gefunden habe und der nennt sich Der Aufstieg. Alle Leute, die sich mal ziemlich beste Freunde angeguckt haben und zu Anfang vielleicht auch von französischen Filmen nicht so viel gehalten haben und dann begeistert waren, die werden von dem Film, glaube ich, auch begeistert sein. Und ich habe wirklich selten über gerade einen französischen Film so herzhaft gelacht wie über den. Also wer Netflix-Abonnent ist, der sollte sich diesen Film mal reinziehen und auch bis zum Ende durchgucken. Der ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber war ziemlich beste Freunde im Kern auch. Ja, sonst hatten sich eigentlich Leute im Blog überhaupt gar nicht gemeldet zum Thema Preise und Text. Aber wieder, ja, wie es immer zu erwarten ist, haben sich sehr viele Leute als Personal Message bei mir gemeldet und da waren eben ziemlich viele coole Sachen mit bei und ich habe sehr gerne und sehr häufig mit euch diskutiert. Deswegen ist der Kanal wirklich immer toll und ja, wir haben ja schon gesagt, die Reaktionsfähigkeit geht viel mehr in die persönlichen Geschichten, weil sich viele Leute auch nicht so gerne positionieren. Und das finde ich eigentlich schade. Ich glaube, positionieren gehört dazu. Und wir werden in dem Gespräch, was ich gleich noch im Anschluss habe, was mehr oder weniger das Hauptthema in diesem Podcast ist, werden wir noch hören, dass ja Leute eben Probleme damit haben, sich zu positionieren und vor allen Dingen Erfolg oder Niederlage für sich zu positionieren. Ja, das war's eigentlich im Housekeeping. Eins will ich auch noch nachschieben. Wir haben ja in knapp 3,5 Wochen SEO Campix und Contentix. Das ist so ein bisschen Eigenwerbung. Bei der Contentix sind wir jetzt knapp 300 Leute und wir haben aber noch Tickets. Wenn ihr an dem Programm, was wirklich echt gut ist, wie ich finde, noch teilnehmen wollt, dann könnt ihr jetzt noch Tickets einlösen. T-Shirts kriegt ihr leider nur noch ohne Namen. Ihr kriegt zwar T-Shirts, aber nur noch ohne Namen. Wir haben ja Namens-T-Shirts auf unseren Events, weil wir einfach mit den Druckterminen da nicht hinterher kommen, wenn ihr so spät bucht. Aber sonst seid ihr herzlich eingeladen. Ja, springen wir ins Hauptthema.
Denken groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Ah.
Ja, ich habe mir dieses Mal die Freiheit genommen, dass ich Blogthemen und Hauptthema in dem Interview einfach zusammengezogen habe und diese Blogthemen einfach mit meinem Interviewgast, nämlich mit dem Olaf Kopp, einfach bespreche. Und er hat natürlich im Sinne dieser Fightback-Show Gelegenheit, sich zu Sachen zu äußern, die ich interpretiert habe und wo er vielleicht eine andere Meinung zu hat. Ob das hitzig ist oder nicht, das werdet ihr hören. Das ist hier nicht auf einen Battle ausgelegt, auch wenn ich werbewirksam darüber natürlich ein bisschen anders berichtet habe. Aber merkt immer euch, es ist Marketing, was wir da draußen machen. Und dazu gehört auch ein bisschen auf die Kacke hauen. Ich muss einen kleinen Disclaimer loswerden, bevor ihr jetzt hier euch die 1,5 Stunden Interview wirklich antut. Das, was ich mit dem Olaf bespreche, ist sehr fokussiert auf die Themen Unternehmertum, Agenturführung. Wir werden 11 Punkte besprechen, wie man seine Agentur oder sein Unternehmen erfolgreicher machen kann. Wir werden aber auch 5 Punkte besprechen, wie man sein Unternehmen mit relativer Sicherheit gegen die Wand fahren kann. Und als zu guter Letzt werden wir noch das Thema transparente Gehälter in einer Agentur oder in einem Unternehmen besprechen. Also es ist alles sehr unternehmerlastig. Wenn du also selbst Mitarbeiter bist und überhaupt gar keinen Fokus darauf gelegt hast oder gar keinen Wert darauf legst, unternehmerische Sichtweisen für dich zu konsumieren, dann ist es bestimmt nicht der richtige Podcast. Dann solltest du vielleicht weiterspringen und dir die anderthalb Stunden sparen. Wenn du selbst Freelancer, Unternehmer oder mit dem Fokus unterwegs bist, mehr über Unternehmertum zu lernen, ich glaube, dann sind in den anderthalb Stunden sehr, sehr, sehr viele harte Fakten und Möglichkeiten mit bei, was zu lernen. Also lasst uns direkt gleich ins Interview springen. Viel Spaß. So, meine Lieben. Ich habe heute hier den Olaf Kopp in der Leitung. Seit langer Zeit will ich mal wieder anfangen, ein paar Interviews zu machen. Und ich glaube, dass das auch mal an der Zeit war, weil ich natürlich ein bisschen Gegenwind bekommen habe, weil ich hier immer so einfach einkanalmäßig über die Leute geredet habe, nicht hergezogen habe, aber geredet habe. Und das fühlt sich natürlich auf der anderen Seite ein bisschen komisch an. Da will ich heute mit dem Olaf unter anderem drüber reden. Aber Olaf, ich meine, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Ein paar Leute kennen dich vielleicht nicht da draußen. Vielleicht fängst du mal irgendwie in deinem persönlichen Urschleim an. Wer bist du eigentlich?
Ja, mein persönlicher Urschleim geht ungefähr, was jetzt das Online-Marketing angeht, so 2005 so um die Region zurück. Seitdem in-house gearbeitet im Marketing, im Online-Marketing. Dann irgendwann mich entschlossen, eine Agentur zu gründen in Hannover. Es war 2009, Suchmaschinenmarketing-Agentur, Schwerpunkt SEO und SEA, sprich Google AdWords. Dann mit meinem Geschäftspartner, dem Ulf Henrik Schrader, 2012 eine neue Agentur gegründet. Und seitdem auch sehr interessante Entwicklungsschritte durchgemacht. Also mit allen Ups und Downs, die man, denke ich, nicht vielleicht noch nicht mit allen, aber da kann mit Sicherheit auch noch was auf mich zukommen, aber seitdem schon viel erlebt, was Aufbau einer Agentur im Endeffekt angeht. Aufgesang heißt die Agentur.
Ja, genau. Ein bisschen Werbung kannst du schon machen.
Ja. Also Aufgesang, wir sind eine Agentur, die sich entwickelt hat, also ihre Wurzeln hat in der PR und im Suchmaschinenmarketing. Sie haben uns aber über die Jahre jetzt zu einer, über das Thema Content Marketing als große Klammer von dem Ganzen zu einer digitalen Kommunikationsagentur entwickelt, sag ich mal.
Und du podcastest jetzt auch, oder? Seit neuestem machst du jetzt hier ein bisschen Konkurrenz.
Ja, wenn du das als Konkurrenz siehst, ich glaube, du siehst es nicht.
Ja.
Ich glaube, du siehst es nicht als Konkurrenz, oder doch?
Ihr seid alle Konkurrenten. Es gibt nur einen Markt und jeder kann so viel, also es ist ja wirklich ein begrenztes Zeitbudget, muss man ja wirklich sagen. Bei mir ist es auch so, ich höre mir eine ganze Menge Podcasts an und wenn neue dazu kommen, muss ich mir schon überlegen, ja, wen höre ich jetzt oder wen höre ich wann? Also
genau.
Auch wenn wir drüber lachen, aber eigentlich ist es schon ein bisschen Konkurrenz.
Also wenn du es schon ansprichst, den Podcast mache ich mit dem Guido und Wagner von der Wortliga zusammen, nennt sich Content Kompass, findet auf Termfrequenz statt, ist ein Content Marketing Podcast. Also du machst ja auch ein Content, du sagst ja auch, oder wie nennst du? Du nennst so ein, du gibst dem gar nicht so ein richtiges Thema.
Human Marketing.
Genau. Aber du bist ja auch im Content Marketing aktiv, aber es fehlt irgendwie so ein reiner Content Marketing Podcast, der so einen thematischen Fokus auf Content Marketing hat. Gibt es, glaube ich, noch nicht so viel am Markt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich habe eher das Gefühl, wir gehen da so ein bisschen in so einen luftleeren Raum rein. Vielleicht lebe ich da aber auch zu doll in meiner Filterblase, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ganz spannendes Format und wir haben jetzt auch als ersten Gast, wir wollen das immer mit Gästen zusammen machen, weil wir Dialoge lieben und nicht Monologe. Und daher wird auch die Kerstin Hoffmann als erster Gast dabei sein, da freue ich mich auch schon drauf. Diese Woche in ein paar Tagen ist auch die Aufnahme dazu.
Ja, ich bin gespannt, was daraus wird, weil ja immer so eine Diskrepanz ist zwischen dem, was man sich vielleicht manchmal so vorstellt im Content-Marketing und was denn hinten bei rauskommt. So ein Format muss ich ja auch erstmal finden. Ich glaube, Formatfindung ist eine der größten Probleme überhaupt. Und da finde ich es immer sehr spannend, Leute auf ihrer Reise so ein bisschen beobachten zu können. Und naja, erste Folge, da ist noch alles offen.
Ja, es gab so eine kleine Intro-Folge schon, die erste offiziell richtige Folge, sagen wir es mal so. In der ersten Folge haben wir ein bisschen über uns gequatscht irgendwie und jetzt geht's mal ans wirklich Eingemachte. Da kam uns auch irgendwie die Kritik so ein bisschen, ich habe zumindest als Kritik aufgenommen, dass es gar nicht groß um Content-Marketing ging in der ersten Folge, aber die erste Folge war halt dafür gedacht, dass wir uns so ein bisschen mit unseren Einstellungen und Meinungen und Mindset irgendwie, wie du das immer so schön sagst, auch ein bisschen so darstellen können. Und damit die auch Leute wissen, wer steckt denn hinter dieser Sendung überhaupt.
Genau, also völlig egal, was die anderen Leute sagen. Ich glaube, die Menschen da kennenzulernen, die Hosts, ist schon wichtig. Natürlich verliert sich das so ein bisschen über die Zeit, weil wenn Leute in Folge 5 einsteigen, dann wissen die vielleicht gar nicht mehr, was in Folge 1 war, also was ihr da vorgestellt habt. Aber ich glaube, damit muss man so ein bisschen leben. Olaf, sag mal, wenn ich Leute da draußen anspreche und deinen Namen jetzt nennen würde, was würdest du dir wünschen, was die Leute für Online-Marketing-Begriffe nennen, mit denen sie dich in Verbindung bringen können?
Also wie ich mich selbst positioniert gesehen haben möchte, oder?
Das sind ja zwei verschiedene Positionen. Mhm. Also das ist schon eine provokante Frage. Mhm. Also weil es natürlich, auf der einen Seite arbeitest du dafür, ein gewisses Bild nach außen zu projizieren, aber das Bild entspricht ja nicht immer dem, mhm, was man projizieren, mhm, will. Also, was denkst du, wenn ich einen frage, was würde der sagen?
Ich würde mir wünschen, wenn ich ein bisschen als Querdenker wahrgenommen werde, auch mal der gegen den Strom schwimmt und eben auch nicht jede Meinung teilt, gerade irgendwie der großen Masse, in der du sagst das immer, den großen weißen Hasen nennst du das immer, ne? So ähnlich meinst du das auch. Genau, und ich will eigentlich, dass, glaube ich, ähnlich wie du ein bisschen wahrgenommen werden als derjenige, der auch Sachen in Frage stellt, die sich gerade so an Meinungen etabliert haben und das auch in Frage stellt, mit einer fundierten Grundlage, nicht wissenschaftlich, sondern fundiert, Grundlage da auch darlegt, warum ich dieser Meinung vielleicht nicht bin. Und das sind eben im Schwerpunkt eben Themen, gerade im Bereich Content Marketing, ist da noch ziemlich viel Freiraum so, da gibt's eigentlich gar nicht, noch nicht so die, also es ist nicht so kontrovers zu diskutieren wie das Thema SEO zum Beispiel. Ich mache das halt viel in einem Bereich der Suchmaschinenoptimierung, weil da doch sehr viel spekuliert wird und sehr viel leider nach meiner Meinung auch einfach Meinungen gefolgt wird, nur weil das vielleicht Autoritätsmeinungen sind, die von Autoritäten in der Branche geäußert werden. Aber man muss sich halt immer überlegen, die wollen sich auch für irgendwas positionieren. Und das heißt nicht zwangsläufig, und das wollen sie natürlich mit Bestimmtheit. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie damit recht haben.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Also du denkst, dass das Bild, was du erzeugst von dir selbst nach außen, dass es dem entspricht auch, was du haben willst. Glaubst du, dass du da einen guten Job machst?
Interessant, dass du die Frage stellst. Ich mache mir da eigentlich gar nicht so, da habe ich mir noch nie so groß Gedanken groß drüber gemacht. Weil es kommt halt immer aus mir raus und das bin ja ich. Ich spiele hier keine Rolle. Das bin ich. Alles das, wie ich mich äußere und was ich erzähle, das bin ich. Und ich gehe da nicht nach einer bestimmten Systematik vor, wie das vielleicht andere machen könnten.
Aber ist denn nicht das, was wir unseren Kunden auch erzählen, dass die natürlich bestimmte Schritte gehen sollen, um eine bestimmte Außendarstellung zu erreichen? Und wir kriegen es denn nicht auf die Reihe oder kümmern uns nicht darum?
Ich glaube, wenn wir sprechen ja immer von Authentizität, ne?
Auch, ja.
Ja, und ich trenne das so ein bisschen. Also wenn du eine Marke, du bist, deine Authentizität, also so wie du bist, sollte sehr nah an deinem Markenkern und deinem Markenwertekern eventuell dran sein. Und in dem Moment sollte es eigentlich gar nicht so weit voneinander abweichen. Sprich, ich stehe jetzt mit meinem Namen, stehe ich zum einen natürlich für mich als Person. Mhm. Aber natürlich auch in meinem Kontext wahrscheinlich Aufgesang. Aber ich lasse mich nicht das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich mich so wohlfühle in der Rolle mit der eigenen Agentur, sag ich mal, wie ich es machen kann. Ich muss mich nicht an irgendwelche Corporate-Vorschriften irgendwie halten, was ich sage und was ich nicht sage. Was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. So. Und wenn ich als PR-Mensch zum Beispiel, als PR-Sprecher oder Pressesprecher in einem großen Konzern angestellt bin, kann ich natürlich nicht so einfach irgendwas raushauen, sondern es muss wahrscheinlich überall immer in bestimmten Leitplanken laufen. Und ich glaube, da hätte man dann auch Probleme, so ein bisschen bei sich zu bleiben. Es ist immer so ein Spannungsfeld zwischen dem, denke ich, wie man ist und wie eine Unternehmer oder eine Marke ist, also nicht die Marke jetzt als Person, sondern die Marke als Firma oder Unternehmen, gerne sich darstellen möchte. Ich glaube, je größer das Konstrukt wird und so mehr irgendwelche Corporate Vorgaben man hat, desto schwieriger wird das auch dann, diese Authentizität zu behalten.
Ja, ich helfe dir mal. Also ich glaube, also meine Wahrnehmung, ich bin ja auch nur einer aus der Gruppe da draußen, die auch dich wahrnimmt, auch wenn wir uns ein bisschen besser kennen, konsumiere ich aber auch die ganzen Sachen, die du von dir nach draußen gibst, über deine Agentur als Leader da oder auch von dir selbst. Und ich habe dich so sehr stark als Content-Strategen wahrgenommen und sehr stark als natürlich Texter wahrgenommen, der sich sehr viel um Inhalt Gedanken macht, was überhaupt nicht negativ ist, sondern eher positiv ist. Entspricht das dem Bild, was du haben willst? Also Stratege heißt jetzt ja nicht so konträr eigentlich, sondern
Meinst du, dass wie ich Inhalte produziere, dass ich da sehr strategisch vorgehe oder dass ich eher über Content-Strategie schreibe?
Ja, vielleicht lese ich auch die falschen Sachen. Ich glaube, dass ich bei dir sehr viel über Content-Strategie lese und nicht über Content-Producing, abseits von den allgemeinen Themen. Da würde ich dich jetzt einnorden. Also
absolut. Also Strategie, aber auch nicht nur im Content-Bereich, im SEO-Bereich zum Beispiel auch. Also ich beschäftige mich auch im SEO-Bereich nicht damit mit einer Fragestellung, wie optimiere ich den oder wie erstelle ich den optimalen Seitentitel, sondern ich beschäftige mich, ich mag es, rauszugehen, in eine Metaebene zu gehen, um mir von oben ganze Zusammenhänge und komplexere Zusammenhänge anzugucken und die auch in Verbindung zu wie so eine Mindmap im Endeffekt, dass man wie so eine Mindmap aufzieht und dass man beleuchtet, wie hängt irgendwie alles miteinander zusammen oder wie hängt vieles miteinander zusammen und was sind da für Synergien zwischen den einzelnen Aufgaben und Bereichen und Teilbereichen, wie ist das Gesamtbild im Endeffekt? Das klingt, du bist ja eher so der Praktiker, das ist strategisch und klingt auch erstmal vielleicht theoretisch für den einen oder anderen. Also Mirko Lange wird ja auch immer vorgeworfen, dass er sehr theoretisch ist, weil er sich halt auch viel mit Strategie beschäftigt. Ich glaube aber, und du kritisierst das ja, glaube ich, auch mal ein bisschen so, ne? Dass du bist ja, sagst du mal, lieber machen und nicht reden, ne? Ihr mit eurer Strategie irgendwie und so. Aber ich glaube, um gerade als wenn du hier auch in einer Agentur Leute motivieren willst, dann müssen die verstehen, warum die etwas tun, warum die eine einzelne Teilaufgabe machen, welches Puzzlestück sie dabei spielen. Das können sie nur, wenn sie das große ganze System verstanden haben. Und dann befinden wir uns im Strategiebereich.
Ja, ist ja auch gar nicht negativ. Also ich habe jetzt nur gesagt, dass ich dich so wahrnehme. Ist doch cool, wenn die Außenwahrnehmung so ist, wie du sie haben willst. Schön, dass du darüber so komisch redest, aber ich find's cool. Jetzt mal die Brücke dahin gebrochen irgendwie zu dem, dass du ja erfolgreich so eine Sache machst anscheinend und strategisch wahrgenommen wirst.
Das weiß ich nicht. Du hast mich nur gefragt, wie ich mich selber dargestellt haben.
Ja, aber es war doch pari, war doch genau passend irgendwie, fand ich jetzt überhaupt nicht negativ. Würdest du dich als erfolgreich bezeichnen innerhalb der Bubble, wo wir uns bewegen, Content Marketing sehen?
Also ich werde, warte mal.
Einmal mit Profis.
Ja, das ist Fox, mein Hund hier, der neben mir...
Aus, Foxy, aus! Platz.
So, jetzt hat er mich gerade an der Tür geklingelt und das ist unser kleiner Agenturwachhund hier. Kannst du die Frage kurz nochmal wiederholen, bitte? Der Hund hat mich etwas rausgebracht.
Ja, die hat die Frage nur nicht gefallen. Ob du dich in unserer Bubble SEO Content Marketing als erfolgreich bezeichnen würdest? Fragezeichen. Also,
warte mal kurz.
Ja. Platz.
Hey. So. Erfolgreich, ja. Wie definiert man wieder Erfolg? Das ist wieder bei einer grundsätzlichen philosophischen Frage. Ich ersehe mich als erfolgreich, weil ich hier eine Agentur mit 30 Leuten finanzieren kann und 30 mit dafür verantwortlich bin, dass 30 Mitarbeiter ihre Familien versorgen können und ihr Leben leben können. Und das ist für mich Erfolg in erster Linie.
Okay, und da muss man ja auch nicht
verschicken. Und wenn Erfolg in der Branche... Das ist so ein bisschen anders. Werde ich als, frage ich mal gegen, werde ich als erfolgreich wahrgenommen?
Ja, du hast Reputation, du schreibst eine Menge, du hast eine Agentur mit 30 Leuten. Warum traust du dich nicht einfach zu sagen, ja, ich bin erfolgreich? Du kennst auch die Szene, du weißt, wie die Agenturlandschaft aussieht. Ich würde dich als erfolgreich definieren. Ich würde auch mich als erfolgreich definieren, aber warum traust du dich nicht?
Ich glaube, finanziell würden das, was würden das, also aus finanzieller Sicht würden, wenn jemand sehen würde, was wir hier am Ende des Jahres mit wie viel Geld wir hier rausgehen, würde ich sagen, würde ich im Blickwinkel der meisten, wenn ich das offen und transparent kommunizieren würde, nicht erfolgreich sein. Das meinte ich aber vorhin, wie man den Erfolg definiert. Wenn man es definiert, wie ich es gerade gemacht habe, mit dem, dass ich froh bin, dass ich hier einen Laden am Laufen halten kann, mit ich natürlich nicht nur alleine, da gehören die ganzen anderen Kollegen auch mit dazu, aber bin ich erfolgreich, ja. Aber aus finanzieller Sicht kann ich mir vorstellen, wenn für wen anders gesagt wird, ich möchte erfolgreich ist nur derjenige, der irgendwie x 100.000 Euro am Ende des Jahres an Gewinn übrig hat, dann und zur Seite legen kann, dann bin ich nicht erfolgreich. Aber das ist auch nicht meine Definition von Erfolg.
Ja.
Also ich glaube,
Schönes Kopfkino. Also ich weiß gar nicht, warum sich keiner, und da bist du jetzt nicht der Einzige, hinstellt und sagt, ja, ich bin erfolgreich. Nach all den Jahren, die du geackert hast und was gemacht hast, hast eine große Agentur, ist doch scheißegal. Du könntest dir jetzt irgendwas erzählen, ihr macht die dicken Millionen. Dann wärst du auch erfolgreich, ist wieder nicht authentisch, gebe ich dir recht. Aber im Kern bist du viel erfolgreicher als die meisten da draußen, die auch in dem Thema Online-Marketing unterwegs sind. Und da weiß ja auch keiner, was die verdienen. Also
warum? Wir haben ja so eine eigene kleine Clique, wir treffen uns einmal im Jahr, mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen, und da sprechen wir teilweise ganz offen über Sachen. Und ich weiß, dass der eine oder andere verdient, also zieht aus seiner Agentur deutlich mehr Geld raus, als ich es zum Beispiel tue. Und in dem Moment ist es interessant zu hören. Ich denke auch ab und zu drüber nach, muss ich da noch erfolgreicher werden, dass hier einfach mehr hängen bleibt oder eben nicht so, ne? Das sind dann schon so, ne? Man muss ja mal gucken, was erfolgt und was du sagst. Ja, ich habe mir diese Reputation aufgebaut. Das ist okay, das ist gut und das ist ja auch zum einen befriedigt mein Ego, auf der anderen Seite tut es natürlich auch der Agentur gut, ne? Also ja, alles gut. Also ich habe da eigentlich keinen Grund zu klagen. Ich bin erfolgreich, Marco. Ich glaube, ich bin erfolgreich.
Dankeschön. Da habe ich die erste Therapiesitzung hier erfolgreich durchgestanden. Aber ich glaube, dass das, und deswegen habe ich dich ja jetzt auch in die Richtung gedrängt, dass das ein Riesenproblem ist im Online-Marketing, dass die eigene Wertschätzung auch in Form von Reputation und Leadership auch wirklich gar nicht vorhanden ist, sondern alle stapeln extrem tief. Selbst die Leute, die ich als echte Koryphäen erachte, auch wenn die nicht so eine öffentliche Reputation haben, die haben ein eigenes Werteraster, das ist ganz komisch. Ich weiß auch nicht, warum das im Online-Marketing so ist, weil gerade wir im Marketing müssen ja nach außen mehr repräsentieren, als wir vielleicht eigentlich sind. Das ist doch so der Kern auch von Marketing und das scheint bei Personen irgendwie nicht so
funktionieren. Ist das der Kern, mehr darzustellen, als man ist? Ist das der Kern des Marketings? Da können wir drüber philosophieren.
Ich glaube, der ist ja auch wandelbar, aber zurzeit ist, glaube ich, und du folgst mir ja auch ein bisschen, ist das Thema und das Wort Populismus extrem wichtig und dazu gehört natürlich nach außen erstmal mehr oder was anderes darzustellen, als man vielleicht im Kern ist. Wenn du eine Faltencreme verkaufst, und sagst, die Falten gehen weg und du weißt, die gehen überhaupt gar nicht weg. Oder wenn du einen Werbespot machst, wo du weißt, dass dein Audi, der sich da dreht, also Audi nehmen wir jetzt mal als Beispiel, der sich da dreht in der Fernsehwerbung, bei Regen irgendwie ganz anders aussieht oder bei Sonne oder wenn er nicht geputzt ist. Wir machen doch alles schöner. Alles.
Schöner. Und da ist die Differenzierung nicht anders. Schöner gebe ich dir recht, nicht anders. Wenn ich durchs Marketing etwas anders mache, darstellen muss, als es ist, dann habe ich ein Scheißprodukt. Produktentwicklung und Produkt ist eins der P's der vier P's des Marketings und dann habe ich an dieser Stelle einfach Scheiße gebaut.
Ja, mag sein. Aber wenn ich jetzt ein scheiß Produkt habe, was mache ich denn? muss ich ja trotzdem, sage ich ja nicht, ich habe ein Scheißprodukt, sondern probiere ich trotzdem, das hübscher zu machen.
Und nein, dann mache ich erst, dann mache ich erst das Produkt gut und dann gehe ich ins Marketing.
Okay, ja, dann trennen sich unsere Kundenkreise ja schon erheblich. So, ja. Mal wieder zurück zu meinen Fragen, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Ja. Größter Marketingerfolg? Online-Marketing-Erfolg?
Ich würde sagen, das E-Book, was ich damals gemacht habe, dieses AdWords-Optimierungs-E-Book, das war schon, also das war, wenn du mich fragst, was waren die Meilensteine, auch in meiner persönlichen Reputation gehört das auf jeden Fall dazu. Und natürlich die SEM Deutschland-Domain, das ist halt ich nenne sie auch immer meine Lebensversicherung.
Okay, da heißt also E-Book schreiben ist für jeden eigentlich so da draußen ein Tipp, um sich zu reportieren.
Auf jeden Fall. Also da muss es aber es muss halt wirklich mit gut gemacht sein und am besten holt man sich halt auch gute bekannte Leute auch mit dazu, die einen da unterstützen und dadurch auch noch ein bisschen an Reputation gewinnen können. Also ich glaube, das sind so das spielt halt vieles rein, ob sowas wirklich so gut reinhaut. Oder nicht. Man muss dazu sagen, als ich dieses E-Book geschrieben habe, das ist jetzt schon 4-5 Jährchen her, da gab es noch nicht so viele E-Books. Da war das Thema Content Marketing noch gar nicht so on the map irgendwie. Und deshalb gab es da auch noch nicht so. Heutzutage bringt ja jeder ein E-Book und Leitfaden oder sonst was raus. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ein Erfolg werden würde, wenn ich. Also ich glaube, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war das schon.
Okay. Ja. Größte Niederlage im Online-Marketing?
Die größte Niederlage im Unternehmertum, kann ich dir sagen. Im Online-Marketing habe ich da jetzt nicht so richtig negative. Aber im Unternehmertum, dass ich es 3 Jahre oder dass wir es hier in der Agentur 3 Jahre lang nicht hinbekommen haben, Mitarbeiter zu halten. Und mit einer extrem hohen Fluktuation zu kämpfen hat und das, was mir dann fast auch irgendwie mich auch aus der Bahn geworfen hätte, so.
Okay, kommen wir vielleicht nachher noch in den Blog-Themen zu. Ich glaube, da fließt dieses Thema noch so ein bisschen rein. Was wünschst du dir noch? Wo willst du hin als Person und mit der Agentur?
Also, ich weiß nicht, aber mein Ziel ist schon, also das Ziel für mich persönlich.
Du willst erfolgreich werden.
Bin ich ja schon, hast du mir ja gerade gesagt. Hast du mir ja gerade gesagt, dass ich erfolgreich eingeredet. Für mich persönlich genau. Als meine Rolle in der Agentur würde ich gerne immer mehr das Gefühl haben, dass ich, also wie der Stefan Mehrer das in dem Buch sagt, eigentlich nicht meinen Nachfolger zu finden, aber hier Mitarbeiter und Kollegen zu etablieren, die mich immer überflüssiger machen.
Okay, also ein klassisches Unternehmensziel.
Genau, und mit der Agentur wünsche ich mir, dass wir weiterhin, wie es uns jetzt in den letzten 1-2 Jahren gelungen ist, ein gutes Team aufzubauen und zu halten und auch zukünftig auch noch, wir müssen in bestimmten Bereichen, wir müssen neue Bereiche dazu aufbauen. Das ist gerade so dieser Bereich Technik, also Entwicklung und vielleicht im Bereich Design. So da würde ich sagen, fehlen uns noch Puzzlestücke und die würde ich gerne in den nächsten Jahren, dass wir diese Dinge auch noch besetzen können irgendwie.
Okay, so, dann kommen wir mal zu dem privaten Olaf. Der private Olaf. Babam! Was treibst du so als Mensch so? Ich habe jetzt gehört irgendwie von dir, dass du auflegst, irgendwie bist so ein Hip-Hop-Typ, immer ein Basie auf. Mach doch mal ein bisschen was zu dir.
Also dieses Hip-Hop-Ding ist mehr, es ist Musik und heutzutage ist es ja Mainstream. Ich habe das für mich Anfang der 90er Jahre kennen und lieben gelernt und es war damals, ich sag heute immer, ohne diese Hip-Hop-Kultur, nenne ich es jetzt mal, und die Musik mal rauszulassen, würde ich heute nicht das machen, wäre ich heute nicht der ich bin und würde heute nicht das machen, was ich mache, beruflich auch, obwohl es gar nichts mit Hip-Hop zu tun hat, was ich hier beruflich mache. Aber diese Plattform, so habe ich es auch gerne früher mal bezeichnet, diese Plattform Hip-Hop hat mir damals eine Identität gegeben, eine Rolle, eine wirkliche erste Rolle in meinem Leben gegeben, jetzt in dieser DJ-Rolle im Endeffekt, wo ich Selbstbewusstsein darauf aufbauen konnte und was mich auch in Bewegung gebracht hat. Und durch diese Bewegungen, in die mich dieses Hip-Hop-Ding gebracht hat, haben sich halt neue Türen geöffnet, die dann irgendwann dahin geführt haben, zu dem, was ich heute mache. Sprich, ich habe in der Musikindustrie, wollte unbedingt mit Musik mein Geld verdienen, jetzt nicht als Musiker oder als DJ, sondern als in der Musikindustrie halt. Und habe mich dadurch aus meinem Kaff quasi erstmal in die Stadt, also nach in die Stadt Hannover bewegt, um dann auch weiterzuziehen, da wo die Musikindustrie eben angesiedelt ist, sprich Berlin, Hamburg. Ich war bei verschiedenen Major-Labels, habe ich gearbeitet. Ich habe bei Praktikas bei Underground-Labels gemacht. Also ich habe mich viel in dieser Musiklabel-Welt rumgetrieben. Und dadurch bin ich auch dann tatsächlich zu dem Online-Marketing-Thema dann irgendwann gekommen. Und deswegen ist das für mich, spielt Musik eine wahnsinnig große Rolle, auch heute immer noch. Ich lege zwar nicht mehr so oft auf, das mache ich ab und zu noch, aber derzeit verkaufe ich sogar Teile meiner Plattensammlung. Ich habe irgendwie über 2500 Schallplatten zu Hause stehen gehabt, muss ich sagen. Da habe ich jetzt die gute Hälfte von verkauft, weil man heutzutage zum Auflegen auch eigentlich keine Schallplatten mehr braucht, sondern man hat ja diese ganzen digitalen Instrumente wie Serato zum Beispiel, wo man eigentlich alles in digitaler Form auch wie von einer Platte oder mit einer Platte quasi auch abspielen kann, ohne die ganzen Plattenkisten immer rumzuschleppen, die einem dann doch immer die Schulter gut gedamaged haben, wenn man so zwei Plattentaschen immer durch die Gegend tragen muss, die sehr viel wiegen.
Also du warst ein erfolgreicher DJ und bist dann ins Online-Marketing gegangen und DJing und Hip-Hop ist jetzt so der Ausgleich, um den stressigen Alltag als Online-Marketer zu bewältigen. Habe ich das richtig interpretiert?
Ja. Musik allgemein ist, ob es nur das Auflegen, ich lege ja auch nicht mehr gar nichts.
Ja,
Musik
klar.
Allgemein ist halt, ich habe ein besonderes, ich habe letztens mal gestern oder am Wochenende hatte ich ein Gespräch mit wem, da haben wir uns drüber unterhalten. Auf welche der eigenen Sinne man am ehesten verzichten könnte. Es ist das Augenlicht, es ist das Hören und ich bin mir zwischen Hören und Augenlicht noch nicht ganz sicher, weil wenn ich mir vorstellen würde, ich könnte aber keine Musik mehr hören, das wäre, glaube ich, mit das Härteste so.
Ja, das ist ein Scheißthema. Wir wollen alle unsere Sinne behalten.
Ja, aber ne, einfach mal, wenn man sich so eine Frage mal stellt, und bei mir läuft den ganzen Tag halt zu Hause Musik. Ich wache morgens auf mit Musik, ich gehe abends schlafen mit Musik, da läuft den ganzen Tag Musik.
Also Hip-Hop, bis du blind wirst sozusagen.
Na, Hip-Hop nicht, aber Hip-Hop und deren Wurzeln. Also auch gerne Funk, Soul, Jazz, alles was Black ist im Endeffekt. R&B, 90s R&B speziell. Ist alles, was irgendwie schwarze Musik ist, finde ich halt, fixt mich halt an. Funk auch, ja.
Okay. So, dann kommen wir mal zu diesem Thema, was ich in der vorletzten Folge irgendwie mal besprochen habe, nämlich das, was du so gesagt hast zum Thema wissenschaftlich, nicht wissenschaftlich. Und mir ist jetzt eigentlich, ich glaube, da habe ich genug zu gesagt. Im Kern war, glaube ich, auch das natürlich nur ein Aufhänger, dass ich dich damit reingenommen habe. Und an dir konnte ich mich so ein bisschen reiben. Aber nun sag mal wirklich, du hast es ja so gesagt, für mein Dafürhalten, ja. Du hast es in den Podcasts, die ich gehört habe im Vorfeld, schon so gesagt, dass die Leute natürlich außen immer ihre Meinung kundtun zu Themen, wo man ja vielleicht Zweifel daran haben kann, ob die so richtig sind oder nicht. Grundsätzlich habe ich dich doch richtig verstanden, oder?
Wir hatten ja drüber geschrieben. Ich habe dir ja geschrieben, du hast das. Wenn wir von Thema Wissenschaft, ich habe es tatsächlich so formuliert, das weiß ich auch und dazu stehe ich auch, dass ich gesagt habe, mir fehlt teilweise das wissenschaftliche Fundament unter bestimmten Meinungen, die da publiziert oder rausgehauen werden in der Öffentlichkeit. Und wissenschaftliches Arbeiten hat für mich zwei Kernelemente. Einmal das, was du mit deinen Prüfketten und Experimenten und Untersuchungen, das ist eine Seite, die meinte ich aber nicht. Ich meinte die Seite mit Meinungen, mit vertrauenswürdigen, autoritären Quellen, die entweder vom Ursprung selber, wenn einfaches Beispiel, Google sagt mir, Nutzersignale sind keine, gehen, fließen nicht als direktes Ranking-Signal in den Algorithmus ein. Ja. jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder ich stelle wirklich einen validen Test auf, um zu sagen, doch, das ist so, oder ich erzähle nur das, was irgendwie 80% der anderen SEOs sagen. Ja, Nutzersignale, stand doch in der Internet World Business, sind doch ein Nutzersignal. Oder hat der Tandler da und da gesagt, sind doch ein Nutzersignal. Oder hat der Jank gesagt, sind ein Nutzersignal. Welche Quelle würdest du bevorzugen?
Ich persönlich. Ja, ich persönlich gucke immer nach Autoritäten. Also ich persönlich gucke nach meiner eigenen Autorität. Weil für mich ist alles das wichtig, was ich selbst hier erlebe und erfahre. Oder was mir Leute sagen wie du oder irgendwelche anderen Leuten, denen ich über die Jahre so viel Vertrauen schenke, dass ich denke, dass da ein bisschen Wahrheit ist. Immer mit dem Zusatz, dass diese Puzzleteile, die mir geben, in mein Raster reinpassen. Dann ist die Verifizierung da für mich. Und das ist überhaupt nicht wissenschaftlich, sondern da ist 90% Erfahrungswissen von. Ich glaube, das meintest du im Kern ja auch, aber hast wissenschaftlich gesagt.
Ja, wissenschaftlich, weil ich erwarte, einfaches Beispiel auch nochmal. Ich muss doch einfache Grundlagen aus dem Information Retrieval. Information Retrieval ist die wissenschaftliche Grundlage von Suchmaschinen, richtig? Mhm. Das ist die Wissenschaft dahinter. Wenn ich aber mich noch nie in meinem Leben damit beschäftigt habe, mit irgendwelchen Sachen aus dieser Wissenschaft und irgendwas rausposaune, was komplett gegen diese wissenschaftlichen Grundlagen dem voll widerspricht, weil ich es gar nicht besser weiß, weil ich mich nie mehr damit beschäftigt habe offensichtlich, dann ist das für mich wissenschaftlich nicht, das meine ich damit, da fehlt die Wissenschaft, das wissenschaftliche Fundament für solch eine Meinung.
Aber kann der Markt das überhaupt noch hergeben, was du da willst? Also ist nicht alles so diffus und so mehrschichtig, dass du diese eine Meinung gar nicht finden kannst? Also warum soll man jetzt dem glauben,
was du sagst? Ich widerspreche ja auch nicht anderen Meinungen. Ich möchte nur, dass sie als Meinung kommuniziert werden und im Konjunktiv oder nach der versehen werden mit dem Label eigene Meinung. Aber es wird mir viel zu doll immer gesprochen, ja, das ist so. Wie, wenn ich gerade in Facebook-Diskussionen, da hatte Mirko Lange jetzt letztens auch eine interessante Diskussionsthread wieder aufgemacht. Es ist ein Unterschied, ob ich in eine Diskussion reinstarte mit breiter Brust und sage, ihr habt alle Unrecht, ich habe Recht, oder ich sage hier, nach meiner Meinung ist das so und so. Es ist was anderes, als wenn ich es im Konjunktiv formuliere oder sage, nach meiner Meinung ist das so und so, weil das und das. Aber einfach nur zu sagen, ich habe Recht und ihr alle habt nicht Recht und das auch völlig auf Sand gebaut, eine solche, mit so einem Selbstbewusstsein in so einer Diskussion reingehen, finde ich auch in der Diskussion schwierig. Weil in dem Moment, wenn ich sage, ich habe eh recht und deine Meinung interessiert, sagst du automatisch, deine Meinung interessiert mich nicht. Und wenn ich eine Diskussion führe, dann gehe ich dann rein mit dem Ziel, ich gehe mit dem Ziel in die Diskussion, nicht recht zu haben, sondern mir eine eventuell noch andere Perspektiven zu holen, und ich bin auch bereit, meine eigene Meinung zu korrigieren. Und das machen halt leider viel zu wenig, weil sie irgendwelche Ego-Probleme haben oder sonst was.
Aber glaubst du, dass du mit dem Ansatz, den du jetzt da verfolgst, dass der überhaupt Früchte tragen kann in einer populistischen Welt, wo Leute sich hinstellen können und das auch machen und den Leuten ja auch massenhaft gefolgt wird? Guck dir mal die ganze Schnell- und Hektisch-Reich-Szene an. Die haben nicht wenig Anhänger. Ich weiß, was du willst, aber kommst du dir nicht so ein bisschen auf verlorenen Posten vor mit diesem Glory-Schwert in der Hand und zu sagen, ich halte jetzt hier die ethische Fahne hoch. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube, den Blumentopf kannst du gar nicht gewinnen, oder?
Ich möchte diesen Blumentopf nicht gewinnen, und nur weil es andere machen, muss ich es nicht machen. Nach dem Prinzip lebe ich eh schon immer. Das meinte ich ja vorhin, ich bin nie Mainstream gewesen, ich bin nie Mitläufer gewesen, und wenn jetzt alle Populismus haben, sollen sie Populismus machen. Ich glaube, dass das zu nichts führt.
Naja, ich glaube, dass es schon eine massive Reaktion gibt. Also viele Sachen, also mir kommt es immer so ein bisschen so vor, die ganzen Jahre, wo ich zum Beispiel über Conversion-Optimierung irgendwelche Leute gehört habe, dass genau das, was Populismus ist, nichts anderes. Also eine reduzierte Kauffläche in einem Online-Shop ist ja auch nur Populismus im Endeffekt. Wie gesagt, ethisch ist das alles cool, aber ich wundere mich manchmal, warum so viel Kraft in einen Bereich investiert wird, der Ja, wenn er verloren ist, ist es vielleicht auch schon schade. Da gebe ich dir vielleicht auch recht.
Vielleicht ist es ein hehres Ziel, aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, die die Welt besser machen wollen.
Aber vielleicht könnten die Menschen auch ein bisschen populistischer sein, um dann erstmal ihre Saat irgendwie weitertragen
zu können. Du meinst, um erstmal Gehör zu, in einer breiten Masse genau. Gehör zu finden, um dann halt hintenrum das so ein bisschen.
Werdet nicht, dann werdet nicht geschickter?
Ja.
In der heutigen Welt. Aber,
ja, vielleicht. Ich habe aber leider noch keinen erlebt, der das so gemacht hat.
Ich probiere es zumindest, aber ich merke auch, wie schwierig es ist, populistisch zu sein. Habe ich total unterschätzt, muss ich sagen. Ja, Populismus ist voll schwer.
Ja, wenn du, nee, für denen, die kein Gewissen haben, ist Populismus nicht schwer.
Ja, das mag sein irgendwie. Aber wir müssen ja gegen die anstinken, die da draußen populistisch sind. Also müssen wir ja auch ein bisschen so werden, damit wir eben ja infantil irgendwie unsere Botschaften auch streuen.
Aber glaubst du nicht, ich persönlich glaube schon, dass du diesen, ja, du kannst halt auch nicht von jedem das erwarten. Also ich persönlich merke, meine Filter sind ziemlich fein, was Ehrlichkeit und was Authentizität und Populismus auch zum Beispiel aus Macht- oder Einflussgründen angeht. Ich denke von mir, dass ich ziemlich gutes Gespür dafür habe, wer Populismus aus Macht- und Einflussgründen betreibt. Und ja, genau. Das ist, ich lasse mich auf solche, ich umgebe mich nur ganz ungerne oder ich habe ein Problem mit solchen Menschen, deswegen kann ich, wenn ich dann denselbe Horn blasen würde irgendwie, das wäre dann wieder, das widerspricht dann meinen eigenen Ansichten und Werten oder keine Ahnung. Also ich finde es, ich weiß, was du meinst, das kann auch funktionieren, ich würde es. Dieser Begriff Populismus ist ja durch im Endeffekt durch diese ganze Trump, durch diese ganze Trump-Geschichte und AfD und Trump-Geschichte. Da kam doch diese Populismus-Debatte überhaupt rein. Was würdest du denn sagen? Vielleicht gibt es doch ein Beispiel an Menschen, die das hinbekommen haben und also genau eben Trumps Vorgänger Barack Obama hat es ja in der breiten Masse geschafft, obwohl ich glaube, dass ein sehr, sehr begrüßenswertes Wertegerüst hat im Gegensatz zu Trump.
Ja, da kann man sich ja auch, da kann man ja auch geteilter Meinung drüber sein irgendwie. Also ich glaube, dass das alles, natürlich lässt sich diese Frage gar nicht so richtig beantworten. Und ich glaube, dass es auch mega schwierig ist, weil also ich bin da auch sehr vielschichtig unterwegs und ich habe das letzte Mal wieder, weil ich eben auch Podcasts eine ganze Menge höre, diesen Podcast Alle Wege führen nach Ruhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Joko und Paul Ripke da gehört. Und das war so bezeichnend für das, was da draußen eigentlich so los ist, nämlich dass sich auf der einen Seite der Paul darüber aufgeregt hat, dass die AfD nach vorne kommt und das alles so rechtspopulistisch ist und spricht dann irgendwie drei Sätze weiter von DNA-Müll, weil es irgendwie in Amerika zu viele dicke Leute gibt.
Ja, okay, und, gut.
Also in so einer Welt
bewegen wir uns. Aber dann hat er es nicht verstanden. Dann muss man ganz ehrlich sagen, dann ist er auch nicht, dann hat er sich mit seinen eigenen Theorien und Meinungen nicht richtig auseinandergesetzt. Sondern halt Quatsch.
Ja, da bei der Welt bewegen wir uns,
glaube ich. Und ich glaube, ich weiß, ich habe gerade drüber nachgedacht, wo wir drüber sprechen. Ich glaube, Populismus ist die Reaktion auf diese immer komplexer werdende Welt. Die Leute wünschen sich mehr Einfachheit und das hat natürlich der Populismus. Und deswegen ist er so beliebt, weil Leute, glaube ich, ganz viele Menschen, glaube ich, etwas überfordert sind von dieser Komplexität, die die Welt langsam, sei es durch Digitalisierung, oder die Digitalisierung hat da, glaube ich, einen großen Anteil dran, dass die Welt halt so komplex wird und die Leute wünschen sich wieder Einfachheit. Und deswegen, Populismus ist einfach.
Genau. Und die Botschaft soll ja nur an alle Hörer auch sein, denkt mal einfach darüber nach, dass wir wollen uns hier nicht beide überzeugen, aber denkt mal einfach darüber nach, wie ihr euch verhaltet da draußen in dieser Zeit von Populismus, wie ihr eure Sachen aufstellt. Gerade wenn ihr ehrliche Sachen an den Start bringen wollt, ich glaube, es wird immer schwieriger und das ist eine Ebene, die man im Online-Marketing vielleicht auch oder im Marketing nehmen kann. Deswegen war mir das auch so wichtig, dass wir mal dieses Thema besprochen haben. So, bevor wir jetzt hier einen kleinen Break machen, wir haben ja seit 2 Wochen jetzt hier die List und N Playlist auf Spotify, die ich so ein bisschen abgekupfert habe. Da habe ich dich ja gefragt, irgendwie, ob du auch mal ein paar Tracks auf diese Playlist packen kannst. Und von dir kam Curse. Bei mir ist ein neuer Track, oder? Hatte ich noch gar
nicht. Ja, der ist ganz neu. Die Single ist gerade erst. Es ist die zweite Vorab-Single für sein Album, was, glaube ich, am 23. Februar rauskommt.
Genau, habe ich auch so gesehen. Ja, ziemlich cooles Zeug. Also das legen wir von dir darauf. Und ich lege noch Lamp drauf mit Illumina, eine Band aus Manchester. Die gibt's auch schon ewig, seit 1996. Die machen so ein bisschen Techno-Trance-Zeug. Und wir hören uns gleich wieder. So, lieber Olaf, denn im zweiten Teil, wir haben jetzt hier schon ein paar Minuten gesprochen, ich fand's mega interessant schon mal. Machen wir mal die Blog-Themen hier, die ich noch auf dem Schirm habe, und dann nehme ich dich einfach mal mit rein. Als erstes habe ich hier einen Post gefunden bei SA Roundtable, und den will ich einfach nur mal kurz global mit dir beleuchten. Da ging es darum, dass Google selbst gesagt hat, dass man mit einer Seite zwei Keywords penetrieren kann oder Keyword-Kombinationen. Ich glaube, dass natürlich bin ich Verfechter von HLPs und glaube damit schon eine ganze Weile daran. Wie ist dein Empfinden so?
Ich habe selber Beispiele, da ranke ich mit Hunderten von Keywords, also für mit einer
Landingpage. Ja, geht jetzt immer, aber nicht auf, sagen wir mal, Position 1 bis 5. Es geht ja darum, um diesen Funnel nach oben zu bestimmten Keywords eben zu pressen, wo du vielleicht 1 bis 5, 1 bis 3 penetrieren kannst.
Du meinst jetzt Customer Journey Funnel oder? Oder
nee, grundsätzlich. Also in dem Keyword-Set, was du da für eine holistische Seite ausspielst, ja, zum Beispiel. Ja. Natürlich sind es hunderte Keyword-Kombinationen. Davon ranken aber viele natürlich in den Top 10 vielleicht noch ein paar, aber nicht in den Top 3, sage ich jetzt mal.
Einfaches Beispiel, der Content-Marketing-Beitrag von mir, der rankt zum einen für Content-Strategie auf 1 und für Content-Marketing auf 1 oder 2. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, dass es funktionieren kann, so. Also, und ab, ja, das ist, also es geht, dass du auch mit mehreren Keyword, mit wirklich hochvolumigen Keyword-Kombinationen mit einer Landingpage ranken kannst. Du musst halt natürlich überlegen, das darf nicht zu weit voneinander entfernt sein. Also, der semantische Zusammenhang, zumindest die Denke, dass jemand, der sich für das Thema interessieren könnte, interessiert, auch für das Thema direkt danach oder davor auch interessieren könnte, muss natürlich gegeben sein.
Ja, also ich glaube, dass das für Eingeweihte, also ist wieder nicht wissenschaftlich bewiesen jetzt so richtig. Also du hast natürlich einen Beleg dafür, aber ist natürlich auch nicht wissenschaftlich. Mhm. Aber wir beide glauben da dran. Ja. Das muss dann den Leuten da draußen da reichen. Okay. So, dann ein Blog-Thema, was ich gefunden habe auf CoreDNA. Und da geht's jetzt so ein bisschen, und da werden wir uns heute so ein bisschen dran langhangeln, um Unternehmenskultur, vielleicht Unternehmensaufbau im Bereich Online-Marketing, Agenturaufbau vielleicht, weil wir nun beide auch Agenturbesitzer sind. Und da geht's um 11 Punkte, wie man seine Online-Marketing-Agentur erfolgreicher machen kann. Und die würde ich ganz gerne mal mit dir durchsprechen. Der erste Punkt ist, spezialisiere dich auf ein oder auf wenige Themen. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ist das sinnvoll oder eher 360 Grad?
Wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, hätte ich dir eine andere Antwort gegeben. Ich fange jetzt erst mit der Antwort an, die ich dir vor 5 Jahren gegeben hätte. Ich hätte dir vor 5 Jahren, ja, vor 5 Jahren hätte ich dir gesagt, Spezialisierung. Heute ja, sage ich dir, du musst. Wir gehen immer weiter weg vom Silo. Wir gehen weg von einer horizontalen Marketingplanung hin zu einer vertikalen. Das bedeutet, wir müssen so viele Touchpoints in der Customer Journey bedienen können, also Touchpoints in Form von Kanälen und Instrumenten bedienen können, wie es notwendig ist. Wenn ich nur einen Kanal oder ein Instrument bediene, kann ich nur ganz wenige Touchpoints in der Customer Journey gestalten, was mir am Ende beim Marketing nicht groß weiterhelfen wird. Das ist da meine.
Aber gelingt es dir als Agentur, in der Breite dann noch Aufmerksamkeit zu erzeugen, oder musst du nicht bestimmte Spitzen haben, um in dem Markt eben diese Reputation zu bekommen? Das ist ja ein Problem, 360-Grad-Reputation.
Also wir kommen ja aus der Nische, also kommen ja aus dem Spezialistentum und haben uns da über die Jahre, denke ich, auch einen ganz guten Namen aufgebaut. Und wir gehen halt darüber, die Anfragen kommen auch tatsächlich, wenn wir Kundenanfragen reinkriegen, die kommen kanalspezifisch rein, die kommen, wir brauchen SEO und AdWords, wir brauchen nur AdWords, wir brauchen Facebook-Werbung etc. Und wir müssen dann natürlich im Akquiseprozess die Anfragenden nochmal durchleuchten und sensibilisieren dafür, dass Marketing heute halt nicht mehr so eindimensional ableistbar ist und erfolgreich durchführbar ist, in vielen Bereichen zumindest nicht. Und deswegen versuchen wir sie da halt hinzuführen und ihnen dann eben nicht nur ein SEO-Angebot zu machen oder ein AdWords-Angebot zu machen, sondern ihnen zu sagen, wenn wir da wirklich erfolgreich sein müssen, sollten wir die und die Sachen da noch mit reinnehmen. Und somit können wir uns halt, ist natürlich schon ein höher Beratungsaufwand, bevor der Auftrag überhaupt da ist, aber das ist schon unser Ansatz. Und dafür müssen wir natürlich auch viele, viele dieser Pfeile im Köcher haben, um überhaupt solche ganzheitlicheren Strategien, Angebot auch anbieten zu können.
Also ich persönlich denke, dass man trotzdem spitz in den Markt muss, aber das fließt wieder völlig in diese Popularität habe ich jetzt Zeit noch gehabt, in diese populistische Schiene rein. Da habe ich, glaube ich, einen anderen Ansatz irgendwie so schwer wie er mir fällt, aber ich glaube, dass das schon wichtig ist, da spitz reinzugehen. So, der zweite Punkt ist, baue deine Agentur um eine Persönlichkeit auf. Glaubst du, dass das pfiffig ist, dass du jetzt zum Beispiel so ein Leader, so ein Kopf bist, der für die Agentur steht? Oder?
Ich glaube, gerade für den Anfang ist es wahnsinnig wichtig, aber ich glaube, genauso wichtig ist es, mit dem Wachstum sich auch aus dieser Rolle rauslösen zu können, was ich eben gesagt habe, wirklich auch das vielleicht auf mehrere Schultern verteilen zu können und das ist nicht, was passiert, wenn ich mich irgendwann entscheiden sollte, ich hab keinen Bock mehr auf Agentur, was passiert dann mit der Agentur? Oder wenn mir was passieren sollte, Gott behüte, ich hoffe nicht, aber wenn mir was passiert, dann so wäre das ja fast der Grabstein für die Agentur, wenn ich das nur so fokussiere auf eine Person. Ich glaube, gerade für die Anfangsjahre, die ersten 3, 4, 5 Jahre, 6, 7, 8 Jahre von einer Agentur, ist das, glaube ich, exorbitant wichtig, dass es diese eine Person gibt, die das Gesicht nach außen ist und mit ihren ganzen Einstellungen und Werten dafür auch einsteht. Aber je größer so eine Agentur wird, desto wichtiger wird es, glaube ich, eher sich da auch eher von loszulösen.
Genau, würde ich genauso unterschreiben. In dem Post steht jetzt hier noch drin, dass du darauf achten sollst, in dem Zusammenhang, dass du auf allen Publikationen dasselbe einzelne Bild von dir benutzt. Wie achtest du selbst darauf?
Habe ich früher konsequenter gemacht. Aber es gibt halt auf Facebook, ich habe so ein bisschen, Facebook mache ich auch viel Privates so. Da möchte ich mich da nicht in so ein Corporate-Ding da irgendwie reinpressen. So, dass da wechsle ich die Profilbilder, wie ich will. Aber ich bei den ganzen anderen Profilen auf Twitter, Google+, Xing und so, da achte ich schon drauf, dass ich das gleiche Bild habe.
Wie war der Prozess? Du hast ja so ein Bild, wo du so nachdenklicherweise an deinem Kinn zupfst. War das ein bewusster Prozess, das so zu machen, nachdenklich, oder?
Ja, weil ich sehe mich ja schon, da vielleicht noch als Zusatz, ich will schon als Denker, als Nachdenker wahrgenommen werden. Und ich hätte ja auch eins nehmen können, wo ich mit verschränkten Armen, etwas mehr dominant guckend, was so ein bisschen mehr Dominanz und Durchsetzungsstärke ausstrahlt. Ich habe mich aber bewusst schon für das Bild entschieden, als das, was ich am liebsten verwende in dem Kontext.
Ja, passt, glaube ich, auch zu dir. Denn der zweite Punkt ist, wie achtest du darauf, deine Reputation auf dritten Publikationen stattfinden zu lassen? Also T3N etc. pp, da macht er ja auch eine ganze Menge. Wie viel Zeit oder wie viel strategisches Brain geht in die Richtung?
Das hat immer was mit der Zielsetzung zu tun, so ein bisschen. Wenn ich Reichweite in Zielgruppen haben will, wo ich vielleicht denke, da fehlt mir noch ein bisschen Reichweite, da kennen mich noch nicht genug, dann nehme ich eher Drittpublikationen. Ich bin dazu übergegangen, ich blogge und bestimmt so diesen Evergreen-Content oder du nennst es holistische Landingpages oder wie du es auch immer nennen willst, sowas, was wirklich auch mit Suchmaschinen zu tun hat, wo man wirklich ein Asset aufbaut, was auch Jahre später noch gefunden wird und ordentlich Traffic draufzieht, solche Beiträge werde ich eher bei mir im Blog schreiben. So. Und die Drittplattformen sind halt, das Schöne an den Drittplattformen ist, dass sie, gerade wenn man noch keine eigene Marke aufgebaut hat, Ich sage immer so schön, zum Experten kannst du dich nicht selber machen, sondern du wirst zum Experten gemacht. Alle Leute, die bei Xing irgendwas mit Experten in den Profil stehen haben, aber die noch nie irgendwo erwähnt wurden, sind für mich dann keine Experten. Die würden gerne Experten sein, sind sie es aber nicht. Weil Experten werden, zum Experten wirst du, wenn dich andere Leute dazu machen und nicht du selber. Weil da sind wir wieder bei Reputation, okay. Autorität. Und das Schöne ist, wenn du bei renommierten Medien wie T3N zum Beispiel oder bei der Website Boosting da was machst und bekommst vielleicht sogar noch die Titelstory auf der Website Boosting oder so, dann hat das natürlich eine ganz andere Strahlkraft, als wenn du bei dir was schreibst. So.
Mhm. Punkt 3 ist hier, versuche selbst als Agentur eine Marke zu werden. Das ist ja jetzt genau das, was du gesagt hast. Man muss sich irgendwann auswechselbar machen oder ersetzbar machen. Was macht ihr als Agentur irgendwie, um wahrnehmbarer zu werden? Abseits von deinem Content?
Ja, also da müssen wir, genau da arbeiten wir gerade dran, dass wir das ein bisschen noch besser systematisieren und loslösen, damit das eben nicht alleine nur immer an mir und meinem Gesicht hängt. Und wir bauen gerade Funnel-Prozesse auch auf, auch mit Hilfe von Marketing-Automation, wo wir wirklich systematischer Marketing noch betreiben können, auch nach bestimmten Strategien und Systemen. Da sind wir gerade dran, aber das, da alle im täglichen Geschäft sind und weiß, kennst du wahrscheinlich selber, also es ist schon schwierig genug, bei uns zumindest, ich bewundere immer Agenturen, die das, wo das immer so leicht aussieht, dass Mitarbeiter es noch Zeit finden und Bock haben, Content für einen eigenen Blog zu schreiben. Das ist wahnsinnig schwierig und man hat immer das Gefühl, die intrinsische Motivation ist relativ überschaubar bei Mitarbeitern. Zum einen, weil sie natürlich im Tagesgeschäft sehr eingespannt sind, zum anderen vielleicht, weil sich nicht so mit der Agentur identifiziert wird, dass man das vielleicht auch als eigene Chance wahrnimmt, sich selber einen Namen zu machen. Ne? Wir geben da jedem ja eh alle Möglichkeiten, aber das Engagement oder die intrinsische Motivation ist halt doch eher überschaubar, sag ich mal.
Ja, kenne ich irgendwo her. Punkt 4, und das fließt da sehr gut mit rein, finde ich, es werde dein eigener Kunde. Fand ich persönlich, als ich es gelesen habe, total schlüssig. Wir probieren ja auch schon seit Jahren eigentlich mal besser, mal schlechter Kontingente loszureißen, wo wir uns im Rahmen oder so in Anlehnung an diese 20%-Regel von Google irgendwie uns als eigenen Kunden halt mit reinnehmen, damit wir auch die Kontingente planen können, besser planen können. Wie geht ihr davor? Ist das ein Weg?
Auf jeden Fall. Also wir haben eigene Ressourcen eingeplant für eigene Projekte, sei es die eigene Agenturseite, sei es Projektseiten, die wir auch noch haben, wo wirklich ein eigener Berater eingeteilt ist für das Projekt und daran natürlich auch da wird alles gemacht für diese Projekte, was wir für die Kunden im Endeffekt auch machen. Content produziert, Links aufgebaut etc.
Genau. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man das einfach mal auf den Schirm nimmt. Es ist ja so was wie ein Perspektivwechsel eigentlich, sich selbst als Kunden zu betrachten. Glaube ich, kann ganz pfiffig sein. Dann ist Position 5 hier, versuch strategische Partner zu finden. Ich persönlich tue mich da mega schwer. Ich sehe es bei anderen Agenturen. Ich glaube, der Philipp Westermeier mit Online-Marketing Rockstars ist so für mich das klassische Beispiel, sich mit irgendwelchen Top-Playern zusammenzutun und sein eigenes Wachstum zu pushen. Ich tue mich da sehr schwer, muss ich sagen, weil irgendwie ich will mich nicht abhängig machen so richtig und du machst dich ja da immer abhängig. Wie geht ihr da vor?
Ich glaube vor allen Dingen, tun wir uns auch ein bisschen mit schwer, weil wir haben es immer wieder mal probiert, aber man merkt schon, dass für strategische Partnerschaften muss auch das gemeinsame Ziel an Nummer 1 stehen. Und im Endeffekt zerbrechen die meisten strategischen Partnerschaften dann doch wieder an dem, dass man doch dann sich am nächsten wieder ist und im Zweifel dann, das löst sich dann meistens eh wieder auf nach früher oder später, weil jeder hat dann doch wieder seine eigenen Problemchen und im täglichen Geschäft ganz andere Sorgen als so ein strategisches Ziel in so einem Konstrukt irgendwie zu verfolgen.
Ja, ich glaube, es ist schwierig, aber da gibt es ein paar Beispiele, wie den Philipp, glaube ich, die machen das richtig cool, aber das liegt natürlich auch, da musst du auch ein bisschen Fingerspitzengefühl für haben, um da nicht richtig in eine Sackgasse zu laufen. Dein Punkt 6 ist hier, stelle Personal ein, was wirklich passt. Ich glaube, gut, Personal haben wir uns schon drüber unterhalten, ist sowieso ein schwieriges Thema, überhaupt was zu kriegen. Aber wie ist es jetzt bei euch, wenn ihr eine Stelle habt, würdet, oder weil ihr Aufträge habt und ihr braucht, müsst eine Stelle besetzen, würdest du die Stelle auf Krawall besetzen oder wirklich nur, wenn es auch passt, also im Wertemuster des Unternehmens auch passt?
Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Also wir sind halt schon leider des Öfteren auf die Schnauze gefallen. Und weil wir es eben mit der Brechstange gemacht haben und wir brauchten jetzt unbedingt, das kann schwerwiegende Folgen haben. Also jetzt
im Negativen, wenn du jetzt nicht nach dem Wertesystem einstellst?
Ja, ja. Also weil man sich einfach Störfaktoren ins Unternehmen holt und wenn man da am besten noch mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag und dann ist das eine richtige Sorgen, die dich begleiten über Jahre. So, und wenn es dann auch noch Leute sind, die nicht gehen wollen, dann das kann so ein Unternehmen wirklich bis zur absoluten Spitze sogar komplett vergiften, dass dann quasi ohne ins Detail zu gehen, aber ja. Vergiften ist glaube ich da der richtige Ausdruck.
Ja, ich glaube, ziemlich schwierig natürlich in einem totalen Nachfragemarkt da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wird auch die nächsten Jahre, glaube ich, nicht leichter. Dann sind wir hier beim Punkt 7, einstellen und entlassen zur richtigen Zeit. Wie ist da deine Ratio? Also einstellen hatten wir schon besprochen, aber entlassen ist eben auch so, hältst du lange an Leuten fest oder bist du da sehr konsequent?
Entlassen mussten wir Gott sei Dank erst eine Person, das war in der Probezeit. Das ging halt wirklich, das war einer von diesen Fällen, die ich gerade eben beschrieben habe.
Die Vergiftung.
Es war einfach aus fachlichen Gründen nicht haltbar. Da ging es doch nicht mal um Wert oder Persönliches, es ging eigentlich wirklich ums Fachliche. War halt ein Seniorberater und ja. Kostet halt auch da eine Menge Geld so und geht halt nicht, wenn man nicht in der Lage ist, Kundenprojekte zu leiten, Projektmanagement zu betreiben etc. dann und man immer und Kunden in also und jeder zweite Kunde kündigt wegen dem Berater, dann muss man reagieren.
Klar, also ich glaube dann spätestens irgendwie. Vielleicht meinten die eher den Graubereich dazwischen.
Also mit dem Einstellen, ja. Der richtige Zeitpunkt ist halt immer so eine Sache. Also wir stellen immer ein, wir versuchen immer die Ressourcenlage halt im Auge zu behalten und es ist bei uns jetzt auch noch nie so vorgekommen, dass wir jetzt so ein großes Projekt reinbekommen haben, was wir nicht mit den bestehenden Ressourcen handeln können, dass wir jetzt deswegen wirklich einen einstellen. Ich finde das auch eine schwierige Situation, wenn du nur wegen einem Kunden, wegen einem großen Kunden irgendwie neue Leute einstellen musst. Weil dieser Kunde kann auch schnell wieder weg sein. Meistens ist dann die Konsequenz, dass du diese Leute auch wieder entlassen musst. Und so eine Politik fahren wir eigentlich nicht.
Okay, dann weiter Punkt 8 ist hier Kundenbindung. Ich glaube auch ein ziemlich schwieriges Thema, so im normalen Tagesgeschäft und bei der Schlachtzahl dieses Thema Kundenbindung noch hochzuhalten, abseits von irgendwelchen Reports, die man verschickt, sondern echte Kommunikation. Ich gebe ganz offen zu, manchmal fällt uns das schwer in der Agentur, das hinzukriegen. Wie ist es bei euch? Seid ihr da Vorzeigeagentur?
Wie wichtig, ob wir Kundenbindung aktiv betreiben oder?
Ja, richtig als aktiven Prozess. Also richtig okay. Giveaways, irgendwie persönlichen Kontakt, Treffen. Gibt ja Agenturen, die auch so, wir machen ja Events irgendwie für die Szene, aber es gibt ja auch andere Agenturen, die Events jetzt richtig für ihre Kunden machen. Ist ja zum Beispiel ein Kundenbindungsinstrument als Beispiel nur.
Also wir haben dieses Jahr oder letztes 2017 tatsächlich das erste Mal sowas gemacht, aber in Kombination mit einem Agenturpartner von uns zusammen hier aus Hannover. Und da haben die ihre wichtigsten Kunden eingeladen und wir eben auch. Und das hat aber auch dann eher so ein bisschen, das war zum einen natürlich Kundenbindung, aber eben auch Cross-Selling zwischen den Agenturen halt, weißt du, das so in die Richtung. Mhm. Also das ist halt eine Agentur, die in der Wertschöpfungskette ein bisschen woanders angesiedelt ist wie wir, beziehungsweise auch andere Bereiche. Ist halt eine Kreativagentur, beziehungsweise Werbeagentur, nenne ich es jetzt mal. Und die Kunden machen eben zum Beispiel noch kein Online-Marketing. Umgekehrt machen unsere Kunden eben noch nicht, machen noch keine Videos oder so. Mhm. So gab es dann da Synergieeffekte. So. Aber dass wir wirklich nur für unsere Kunden so ein Event machen, ich glaube, wir planen jetzt, ohne jetzt was vorwegzunehmen, wir feiern jetzt mit Aufgesang unser 20-Jähriges tatsächlich.
Gut ab.
Und wir planen dieses Jahr so etwas in die Richtung, ja, aber eher so aus Jubiläumsgründen.
Okay. Dann ist Punkt 9 hier, Kultur der öffentlichen Transparenz. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen. Ich stelle mir so ein bisschen vor, dass du das Kultur- und Wertesystem in der Agentur nach außen auch lebst, also dass die Mitarbeiter oder du eben auch Insights aus der Agentur posten, wie, ich glaube, bei euch sehe ich ab und zu mal so Frühstücksbilder oder so, dass ihr zusammen essen geht. Ist das eine Strategie direkt von euch oder ist einfach so, weil ihr alle Lust drauf habt?
Meinst jetzt zur Mitarbeiterbindung quasi eine Strategie oder eine Strategie in der Außenkommunikation, oder?
Genau, also da fließen ja alle Sachen rein, also Personalfindung, Unternehmenskultur.
Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man nach außen Gesichter zeigt, gerade in der Dienstleistungsbranche ist People's Business und du willst sehen, mit wem du zusammenarbeitest. Deshalb kann ich auch jedem nur abraten, irgendwelche Stockfotos bei sich auf die Seite von irgendwelchen Menschen, die bei mir gar nicht arbeiten, irgendwie auf die Seite zu tun, sondern da muss es menscheln irgendwie, da musst du sehen, da arbeiten Menschen, die auch Hunger haben, die auch lachen können, die auch Spaß haben können, so, ja.
Ja, wobei ich sagen muss, dass die Rothaarige auf unserer Seite irgendwie, das war die stärkste Frage, die wir je hatten, ob die wirklich bei uns arbeitet. Also,
siehste?
Bin so hin und her gerissen, ja. Okay, Punkt 10 war jetzt hier, es darf nicht alles vom Chef abhängig sein, das haben wir, glaube ich, schon besprochen, das hat ja ein bisschen was mit den mit der Marke über Personen auch zu tun. Und Punkt 11 ist, der ist, glaube ich, noch ganz interessant, vermeide frühzeitig Problemkunden. Da habt ihr oder hatte ich letzte Mal auf Facebook eine schöne Diskussion angestoßen, gerade weil es darum ging, irgendwie, dass man ja sich immer den idealen Kunden natürlich probiert rauszuziehen. Und nicht darauf achtet, also da war es speziell eine Diskussion über die Sichtbarkeit, ja, dass die Agenturen eben selbst für sich kaum Sichtbarkeit erzeugen. Und dann war die Argumentation halt auf der anderen Seite, ja, ich suche mir ja nur meine liebsten Kunden raus und der Traffic oder die Sichtbarkeit an sich ist mir egal. Ich glaube, dass das schon ein bisschen anders ist. Ich glaube, dass es viel cooler ist, als Agentur aus einer Vielzahl von Kunden sich die speziellen Kunden auszuwählen, als unter keinen Kunden oder wenigen Kunden sich dann noch die Rosinen rauszupicken. Aber wie gehst du grundsätzlich mit Problemkunden um? Bist du da tolerant? Gerade weil ihr seid ja nun, ihr habt eine gewisse Größe, tolle, also da ist ja so dieses Quäntchen von, ich nehme mir jetzt einen Kunden wegen dem Umsatz noch mit rein, um die Gehälter zahlen zu können, ja ein höherer Druck, als wenn du jetzt Freelancer bist.
Also da, wenn du da meinen Geschäftspartner fragen würdest, dann hätten wir da, glaube ich, da sind wir uns immer noch nicht ganz einig über die Jahre geworden. Also wenn es nach mir geht, geht es eher darum, dass ich doch, wenn ich merke schon im Akquiseprozess, dass der Kunde nichts für uns ist, begleite ich ihn soft wieder raus. Oder ohne ihm zu sagen, wollen wir nicht, dann sagen wir entweder, wir haben keine Ressourcen, oder ich sage ihm, vielleicht sind die Kanäle und Instrumente, die wir ihm anbieten können, vielleicht nicht die richtigen für seinen Fall. Weil sowas bei Kunden, die sich, also Bestandskunden schon, die sich als Problem entpuppen, wir haben es hier und da schon mal gemacht, dass wir Kunden dann von unserer Seite aus gekündigt haben.
Okay, frühzeitig. Aber du würdest jetzt aber erstmal keinen Kunden ablehnen, auch wenn der am Telefon oder auch beim Treffen als nicht so hundertprozentig kompatibel zu euren Werten sich
darstellen. Ja, habe ich auch. Also ich persönlich habe schon gemacht, aber Ulf wird das ein bisschen anders handhaben. Ich hatte schon mehrfach, dass ich irgendwie am Telefon gemerkt habe, es ist es nicht, oder dass ich sogar vor Ort war, wo ich sage, wie geht der mit seinen Mitarbeitern rum? Ich will gar nicht wissen, wie er da mit unseren Mitarbeitern umgeht.
Tja, okay. Also das waren die 11 Punkte aus diesem ersten Blogpost. Ich würde jetzt hier nochmal einen kurzen Break machen und auf unsere Playlist verweisen. Jetzt fang du mal an. Du kannst ja die Reihenfolge nicht so richtig wissen. Ich habe hier Jeffrey von dir.
Jeffrey. Jeffrey Osborne, ne?
Genau, Love Ballade.
Love Ballade, Klassiker, Klassiker-Song, hundertfach schon gesampelt im Hip-Hop-Bereich, ist halt einfach eine schöne Nummer.
Aber uralt schon, oder?
Ja, es ist, glaube ich, 70er, 80er, ja.
Okay. Und ich nehme mal Lullaby von The Cure mit drauf. Irgendwie, das hat auch so meine Jugend so ein bisschen begleitet. Du hast Cure, hast du sowas gehört in deiner Jugend? Obwohl, ich bin ja ein bisschen älter als du.
Also 80er Jahre Cure habe ich mitbekommen, war aber nie meine gehörte nie zu meinen Lieblingsbands oder irgendwie was. Also nichts, was ich irgendwie leidenschaftlich gerne gehört habe. Nein.
Ja, du konntest dir die Haare ja auch nicht hochtopieren, weil du immer Basecaps tragen musstest.
80er noch nicht, die Basecaps kamen Anfang 90er.
Ja, stimmt, kam ein bisschen später. Okay, dann machen wir einen kurzen Break und wir hören uns gleich wieder. So, dann gehen wir weiter hier im Programm. Ich habe noch einen Blogpost gefunden auf HubSpot. Die schreiben ja sowieso immer ganz coole Sachen. Und hier habe ich einfach nochmal, wir bleiben in dem Agenturumfeld, ein paar Gründe gefunden, warum Agenturen in die Pleite laufen. Und ich glaube, da gibt es auch viele da draußen, die auch gerade als Freelancer vielleicht eine Menge Fehler machen können und in die Pleite laufen. Also es sind ja nicht nur alle so populistische, erfolgreiche Typen, sondern ich glaube, wir beide sowieso kennen, weil wir ganz gut vernetzt sind in der Szene auch, sehr viele Leute, die auch schön mit dem Tanker gegen die Wand gefahren sind. Also ganz so ist es ja auch nicht, dass alle so erfolgreich sind. Und hier sind einfach mal 5 Punkte zusammengefasst worden, wie man sich vielleicht vor einer Insolvenz schützen kann. Und die würde ich jetzt mit dem Olaf noch mal ganz gerne durchgehen. Als erstes, das fand ich ganz interessant, also als Anlehnungspunkt ist, dass die Preisgestaltung zu simpel ist. Und da wurde darauf verwiesen, dass das immer oder bei vielen Leuten eben nur ein Angebot von 2 Rastern gibt. Und es ja eigentlich viel komplizierter sein müsste, weil das ja so das normale Bild der Vielschichtigkeit abbildet. Da angelehnt war jetzt natürlich noch irgendwie dieses 3-Stufen-Modell, wo man sich dann immer so nach psychologischen Gesichtspunkten für die Mitte entscheidet. So sind ja Menschen dann auch. Wie macht ihr euch Gedanken über Preisgestaltung? Probiert ihr die einfach zu gestalten oder so komplex, wie es eigentlich ist?
Komplex ist es. Ich sage es aber eher individuell. Es gibt, jeder startet irgendwie ohne. Angenommen, jemand fragt bei uns an und ist mit einer SEO-Agentur schon mal auf die Schnauze gefallen. Klassiker. Der hat natürlich eigentlich kein großes, oder der hat erstmal Schiss oder Sorge, sich wieder auf so einen 12-Monats-Vertrag einzulassen oder auf so eine laufende Betreuung. Dann geht es bei uns erstmal darum, ist das jetzt ein Kunde, der will lieber Step by Step, also Modul für Modul kaufen, um dann sich eventuell für eine laufende Betreuung zu entscheiden, oder ist der Kunde, der will das Komplettpaket rundum sorglos haben, irgendwie, der hat irgendwie, ist Marketingleiter, hat eh für das Jahr 2018 sein Jahresbudget freigeschaufeln können und will das eigentlich nur platzieren, dann bietet man da natürlich was ganz anderes an oder geht da in eine ganz andere Richtung. So. Dann hängt es immer davon viel ab, wie viele Ressourcen sind auf Kundenseite selber, wie viel Bock hat er überhaupt selber, sich um irgendwas zu kümmern, wie viel will er abgeben, wie viel will er selber machen, und dann, wir bauen da sehr individuell, also wir haben gerade, also ich habe gerade bei uns die, ich bin bei uns auch für die Produktentwicklung unter anderem zuständig als CBDO, und wir haben
CBDO. Spricht sich total gut, CBDO.
Chief Business Development Officer. Produktentwicklung und dementsprechend auch natürlich mit der Kalkulation und mit den Prozessen und alles, was dahinter hängt, bin ich mit hauptverantwortlich hier. Dafür, wir haben gerade im SEO-Bereich wieder schön die laufende Betreuung komplett systematisiert und individuell anpassbar jetzt gestaltet. Also wir stecken da schon viel Mühe rein in die Produkte und in die Preisgestaltung. Und man muss der Kunde, ich sage immer so schön, der Kunde darf ja nicht das Gefühl haben, dass man ihm was verkauft, sondern dass er was kauft.
Also eher komplex.
Und er soll die Wahl haben. Man sollte ihm schon ein buntes, wie so, wenn du zum Bäcker gehst und so du freust dich ja, wenn du zum Bäcker gehst und du hast nicht nur zwei Kuchen zur Auswahl, sondern du hast sechs Kuchen zur Auswahl.
Ja, aber kann ja genauso, ja, genau. Das ist so das Problem, was ich auch immer beschreibe, was wir mit unseren Kindern ja auch haben. Du kannst alles werden. Ja, was ist denn alles? Ich habe sechs Kuchen, ja, welchen nehme ich denn jetzt? Also, das ist ja auch ein Problem.
Aber du berätst ihn ja, du sagst ja die Vorteile hier und das und dann versuchst du individuell auf die jeweiligen Bedingungen, die der Kunde gerade hat, Wünsche, Sorgen etc. einzugehen und empfiehlst ihm dann eins von diesen Kuchenstücken.
Wir landen immer wieder im Thema Populismus, glaube ich, weil der einfache Preis ist natürlich, also auch genau das, was mir André Morris oder alle anderen immer erzählt haben von einfachen Landingpages, die super konvertieren, da ist es doch. Ich würde auf einer Landingpage doch nicht sechs Angebote machen, sondern ein Angebot, was er dann kaufen soll oder vielleicht noch drei, damit er dann vielleicht die Mitte kauft, aber nicht sechs irgendwie. Das habe ich so die letzten 10 Jahre mindestens gelernt. Lügen die alle?
Wir reden gerade von einer telefonischen Beratung und nicht von einer Landingpage. Also sie würde ich noch immer differenzieren.
Nee, geht ja, also jetzt, das war nur ein Beispiel mit der Landingpage, sondern war einfach mehr Angebot, ein unsicherer Kunde auf der anderen Seite, unsicherer
Kunde. Genau, aber du willst ihn ja genau, und das machst du, eine Landingpage, diese Unsicherheit dem Kunden zu nehmen, das ist Ziel einer telefonischen Beratung oder Vorortberatung. Eine Landingpage würde dieses nicht leisten können. Mhm. Und deswegen beschränkt man sich bei einer Landingpage eben auf, ja, da haben wir auch nur ganz einfach, auf unseren Seiten gibt es zwei Produkte, für kleine und für große Kunden, boom, so, zwei Auswahl, aber wenn es in die Beratung geht und dann in die individuelle Beratung geht, dann wird es vielschichtiger, weil dann kann ich in Dialog mit dem Kunden gehen.
Also erst populistisch und dann kleinteilig.
Meinetwegen, wenn du es so bezeichnen willst.
Habe ich dich doch endlich. So, dann ist hier Punkt 2, Leistung dauerhaft verschenken. Ja, ich glaube, das ist für manche ein Problem, die natürlich an den Markt gehen und erstmal so, ja, ich mache jetzt hier SEO-Analysen für Umso erstmal, um die zu locken und so ein bisschen anzufüttern. Da ist man 1-Fix-3er auf der Seite, dass man jetzt sehr vielen Leuten was versprochen hat, was eigentlich gar kein Geld in die Tasche bringt. Macht ihr da so eine Lock-Angebote? Habt ihr das unter Kontrolle?
Wir haben früher kostenlose AdWords und SEO-Analysen angeboten, dass wir das wirklich machen, auch per Airchecks. Haben wir jahrelang jetzt erstmal nicht gemacht, weil es ja eben so ein bisschen rausgekommen.
Weil es läuft bei euch.
Weil es läuft, meinetwegen, aber wir wollen da
gerade erfolgreich sein.
Wir wollen da gerade jetzt mal ein bisschen wieder hin in die Richtung, dass wir sowas auch machen. Also zumindest im Akquiseprozess, dass wir so umsonst Beratungschecks und sowas anbieten, die relativ systematisch und einfach ablaufen, wo man aber, denke ich, schon mal ein paar Erkenntnisse irgendwie rausziehen kann. So. Wie bei unserer Erstberatung auch, wenn wir eine Erstberatung machen, also ich sage immer, es ist kein Verkaufsgespräch, es ist ein Beratungsgespräch. Daneben denke ich Leute auch immer, nehmen potenzielle Kunden auch immer schon was mit, egal ob sie später Kunde werden oder nicht.
Hm. Okay, Punkt 3 ist, keine Regeln für Nachbesserungen, fließt so ein bisschen in diese kostenlose Schiene mit rein. Also gerade im Content Producing ist es ja oftmals so, dass du eben so Korrekturschleifen machst, egal ob im Text, Grafik oder Video. Und wenn man sich da nicht richtig vertraglich festlegt oder vorher bespricht, wie viel es denn gibt irgendwie an Korrekturschleifen, dann kann man da auch in Teufelsküche kommen. Ich glaube, ihr produziert mehr, als ihr nach außen zeigt. Deswegen frage ich einfach mal, wie ist das beim Producing und bei den Schleifen?
Eine Schleife ist meistens immer einkalkuliert. Die ist schon fest bepreist, auch wenn es dann eben keine Schleife gibt. Aber in der Regel gibt es immer mindestens eine Schleife. Und diese Überlieferung ist wirklich ein Problem, ist, glaube ich, ein allgemeines Problem. Weil gerade im SEO-Bereich hat man das weniger. Aber im Grafik, im Produktionsbereich wirklich, da hat man das oft auch Websites, allgemein Website-Texte, Bilder, wenn wir mit Webdesign-Agenturen zusammenarbeiten, da ist es ja noch viel stärker ausgeprägt, dass da noch zigmal in Schleife, weil dann dem Kunden wird meistens immer erst später bewusst, plötzlich, wenn den ersten Entwurf bekommt, hat man bei manchen Kunden das Gefühl, dass dann erst wirklich die intrinsische Motivation, also jetzt, ach ja, jetzt wird's ja ernst, jetzt muss ich mich mal ein bisschen drum kümmern und dann wird sich erst angefangen, Gedanken zu machen, anstatt, dass man vielleicht gleich schon vorher ein gutes Briefing macht, damit halt weniger in die Schleifen gegangen werden muss.
Genau, aber ich glaube, der Punkt passt schon irgendwie, keine Regeln dazu haben und immer wieder sich belatschern zu lassen. Das kann wirklich, gerade im Freelancing-Bereich kenne ich da ein paar Beispiele, kann echt in, ja, in die Insolvenz oder zumindest ins, ins Chaos führen. Punkt 4 habe ich noch das Why verloren. Ich glaube, damit meinen die so ein bisschen auch sehr stark, dass man so grundsätzlich das, wofür ich das am Markt mache oder für wen ich das auch mache, warum ich überhaupt alles mache, dass ich das so ein bisschen unter der Arbeit aus den Augen verliere und dann irgendwie so anfange rumzueiern und nur noch für Kunden zu arbeiten, keine Vision mehr zu haben. Achtest du das als sehr gefährlich oder denkst du, wenn ich die Kunden habe, scheißegal?
Also das knüpft so ein bisschen an das vorhin an, was ich zur Strategie gesagt habe. Die Strategie muss klar sein. Auch warum du da, also das Warum, der Sinn, warum mache ich etwas, warum mache ich diese kleine Teilaufgabe, wie ist sie im gesamten Komplex, auf im ganzen System aufgehangen. Und das beantwortet dann den Sinn auch. Und natürlich die Visionsgeschichte haben wir auch, läuft bei uns auch noch nicht, wird immer noch, wir haben eine Interessensvertretung bei uns in der Agentur und da wird uns immer regelmäßig rangetragen in die Führungsetage, was den Mitarbeitern noch fehlt, wo sie sich wünschen, Verbesserungen wünschen etc. Dieses Thema Vision ist, glaube ich, taucht da auch schon, taucht immer wieder mal auf, weil das kriegen wir auch noch nicht so richtig hin, weil das Vision ist halt schon ein großes Wort und da die kann man sich schnell mal überlegen und nächstes Jahr wieder anders und andere überlegen, aber wirklich so eine Vision fest zu verankern und sie immer wieder intern auch zu kommunizieren, ist halt schon, da legt man sich dann halt auch schon mal fest, so, ne? Das kann man nicht jedes Jahr wechseln, das besteht ja auch für eine gewisse Stetigkeit und ich glaube, da machen sich die wenigsten Agenturen irgendwie Gedanken darüber. Macht ihr euch, kommunizierst du intern immer eine interne Vision, so mantramäßig?
Also ich probiere es, aber ich gebe dir total recht. Also man kann ja ein bisschen nachverfolgen, was ich auch mit den Masterminds in unserem Büro hier probiert habe, dass ich viele Bilder hier aufgehangen habe, eine Vision zu transportieren, ist mega schwierig. Also meine eigene verstehe ich, ein paar ausgewählte Leute kriegen die auch, glaube ich, mit. Aber aufgegeben will ich nicht sagen, aber ich habe realisiert, dass ich 90% der Leute in der Regel verliere auf dem Weg. Und da muss ich immer wieder ein bisschen kleinteilig arbeiten. Dann geht's aber zu denken, dass alle die Vision aufnehmen, glaube ich, ist auch utopisch. Also deswegen gibt's ja Agenturleader und Agenturchefs, die funktionieren halt nicht alle gleich, sondern jeder funktioniert auf seinem Bereich effektiv. Und das muss man irgendwann auch realisieren, glaube ich. Sonst wird man auch wahnsinnig. Ja, Punkt 5 ist hier, den fand ich ganz witzig, ist, der Businessplan ist falsch. Den fand ich wirklich ein bisschen eigenartig. Ich bin überhaupt gar kein unternehmerischer Verfechter vom Businessplan, es sei denn, du musst damit jetzt zur Bank latschen und irgendwie Kohle beantragen. Aber ich habe auch gelernt, dass es zumindest ein kleiner Businessplan, also ich würde ihn jetzt nicht mal Businessplan nennen, sondern wirklich deine Ziele einfach definieren für ein Jahr oder für 3 Jahre, dass das doch schon wichtig ist, um sich einfach das mal rauszuholen und zu gucken, wo stehe ich denn da jetzt? Kann ich mich an den Sachen, die ich mal aufgeschrieben habe, bin ich da auf der Spur oder habe ich völlig meine Spur verlassen? Wenn man das so ausdefiniert, glaube ich, ist es schon wichtig, dann einen Businessplan oder einen Leitplan zu haben. Wie siehst du das?
Ja, vor allen Dingen ist es schön, im Rückblickend auch mal sich zu freuen, dass man eventuell alle gesteckten Ziele auch umgesetzt hat.
Genau, also wenn man es positiv macht. Also,
ja, aber wie das halt so ist, es kann mal sein, dass du, was im Jahr halt immer passiert, Mitarbeiterkündigung, dann musst du wieder den Fokus verrutschen und musst dich wieder um darum kümmern, neue Mitarbeiter auszubilden, zu bekommen und dann auszubilden zum Beispiel. Also wir sind ja alle dann doch nicht alle komplett hundertprozentig selbstbestimmt.
Genau. Ja, also ob diese 5 Punkte euch jetzt davor schützen, in die Insolvenz zu gehen, wenn ihr jetzt Agenturchefs oder Freelancer seid oder selbstständig seid oder in verantwortlicher Position in irgendeinem Unternehmen sitzt, das sei mal dahingestellt. Aber vielleicht habt ihr durch das, was wir hier gesagt haben, ein paar Reize bekommen, die euch vielleicht davor schützen können. Aber die Herdplatte ist immer nur heiß, wenn man rauffasst. Das heißt, man muss auch ein paar Fehler machen im Leben. Ich glaube, wir haben alle Fehler gemacht, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Das ist beim Olaf so. Nick mal, Olaf. Ja, okay. Genau wie bei mir auch. Also ich habe mir auch die Finger verbrannt und das gehört auch dazu. Da kann man auch keinen direkt vor schützen. So, machen wir letzte Mal nochmal Playlist, dann machen wir eine kurze Pause und dann das letzte spannende Thema, da geht es noch ein bisschen um Gehälter. Da freue ich mich auf deine Antwort zumindest. Entweder geht ganz lang dann oder es wird sehr, sehr kurz. Du hast hier noch Gangster auf die Liste.
Gangster, richtig. Gangster ist für mich, wenn mich einer fragen würde, was ist, wie klingt Hip-Hop für dich, dann ist das definitiv alles, was von Gangster kommt. Gangster mit DJ Premier als einen der einflussreichsten Hip-Hop-Produzenten in den 90ern und frühen 2000ern. Und das ist eigentlich dieser Track, den ich da ausgewählt habe, Royalty, ist eigentlich der, es ist für mich mein Lieblings-Primo, also Premier-Beat quasi und dann noch mit dem guten Guru oben drüber als Rapper, der jetzt leider auch schon einige Jahre tot ist. Ja, das ist so...
Ist denn das letzte Album? Ist das jetzt wirklich aktuell oder ist das ein Remake gewesen von alten Sachen?
Du meinst das letzte Album? Welches Album?
Ja, war ein 2016er
oder sowas. Das muss Best of sein. Das letzte offizielle Studioalbum von den beiden ist rausgekommen 2003, glaube ich.
Ja, also wirklich eine alte Chose, aber cooles Zeug. Ich selbst würde Fink mal rauflegen, also ich will ja nicht immer nur Trance-Zeug rauflegen oder 80er-Jahre-Zeug. Looking Too Closely, hört's euch einfach an, ist mehr ein Rocksong, aber einer, der sich steigert. Ich liebe so Dinger, die einfach hinten raus fett wären. Gerade weil, also nicht weil ich fett bin, sondern weil ich glaube, dass man die halt auch sehr cool so emotional transportieren kann, auch in Film, Funk und Fernsehen oder so. Und so ein Zeug liebe ich. Okay, schaut doch mal rein in die Playlist, wir hören uns gleich wieder. So, mein lieber Olaf, dann Endspurt hier. Wir haben, also mir egal, ob wir jetzt hier 2 Stunden machen oder nicht, ja. Ich habe Spaß daran, mit dir diese Agenturthemen einfach mal zu beackern. Und ich glaube auch, dass es den einen oder anderen da draußen geben wird, den es auch interessiert. Ich habe hier bei impulse.de, wo immer so Unternehmer-Themen natürlich so sehr stark beackert werden, nochmal und wiederholt, also das lese ich sehr oft und da unterhalte ich mich auch mit anderen Leuten sehr stark drüber, das Thema offene Gehälter, also transparente Gehälter gefunden. Und da würde ich ganz gerne mal ganz frei und offen mit dir drüber reden, wie ihr das handhabt. Also es muss jetzt hier nicht um Beträge gehen, sondern um grundsätzlich die Philosophie, so eine Sachen wie Gehälter in einer Agentur offen, transparent zu handhaben oder eben nicht so ein Mystery draus zu machen. Ich kann mal sagen, wie wir es hier machen. Ich glaube persönlich, dass die Leute schon immer miteinander quatschen. Das heißt, das kriegt man auch als Feedback als Chef natürlich, dass irgendwie immer gesagt wird, der kriegt doch so und so viel, der kriegt doch so und so viel, habe ich mal gehört, stimmt das? Das heißt, eigentlich das Grundraster ist bei uns festgelegt. Also wir haben so eine normale Struktur von Junior, also Trainee sowieso, aber Junior, normaler Consultant und Senior und Head-Offs natürlich noch. Und dazwischen gibt's immer noch so ein bisschen so einen Pufferbereich, wo Gelder vielleicht ein bisschen höher geschraubt werden, weil eine Mehrleistung da ist, ohne dass man den Sprung gleich macht, wobei der Sprung in die nächste Stufe sicherlich dann immer folgerichtig ist. Und wir probieren es darüber einigermaßen transparent zu machen, um es auch an die Leistung zu binden, aber wir machen es nicht wirklich transparent. Wie seht ihr das und oder wie siehst du das grundsätzlich und was hältst du von diesen Systemen? Jetzt setzt mal den Fall, ihr macht
es
nicht.
Es gibt ja nochmal, also zum einen ist ja die Transparenz, aber in dem Beitrag wurde ja zum Beispiel auch noch was anderes angesprochen, und zwar, dass die Mitarbeiter sich selbst ihr Gehalt zu oder dass sich das zuweisen lassen von Kollegen, beziehungsweise es geht ja sogar schon so weit, dass man bestimmte oder teilweise Unternehmen schon sagen, dass die, wo die Mitarbeiter selber ihr Gehalt bestimmen können. Das finde ich schwierig. Das wäre ganz komplett unautoritäre.
Das ist ja nicht, mal mehr transparent. Das ist ja völlig Umkehr von doch vorhandenen
Machtstrukturen. Ja, okay, aber was die Transparenz angeht, bei uns gibt's halt auch diese Stufen, Junior-Berater, Senior-Berater, und diese, die diese Gehalts, diese einzelnen Rollen oder Stellen befinden, denen sind bestimmte Gehaltskorridore halt zugeordnet. Aber innerhalb dieser Gehaltskorridoren kann man schon, die sich immer so im Bereich 300 bis 400 Euro bewegen, kann dann der eine immer noch mehr oder weniger verdienen. Und also jeder weiß eigentlich, wenn er weiß, der ist Senior, was ja offen kommuniziert wird, dann weiß man, in welchem Gehaltskorridor, weiß jeder, in welchem Gehaltskorridor er sich bewegt. Wie viel genau bis auf den Euro er dann verdient, das ist nicht transparent bei uns. Weil wir wollen halt, weil das Problem ist, wir wollen ja auf der einen Seite, da hast du immer dieses Spannungsfeld zwischen leistungsorientierter Bezahlung und tarifmäßiger Bezahlung. Ne? Das ist so das ganz Statische. Tarifmäßig ist ganz offen, jeder weiß, was derjenige verdient. Aber in dem Moment, wenn du in den Leistungsbewertungsbereich kommst, ist es auch alles sehr subjektiv oder empfinden das. Wir versuchen, Objektivität gibt's da nicht. Sowohl auf Mitarbeiter und Seite untereinander, als auch auf der Seite der Führungsperson. Personen, die dann diejenigen die Leistung bewerten sollen. Es gibt keine hundertprozentige Objektivität. Du hast immer einen subjektiven Teil dabei und deswegen wird es auch immer Diskussionsbedarf um diesen Punkt geben. Warum verdient der jetzt die 100 Euro mehr als ich? Das sehe ich für schwierig, weil es gibt, wenn wir alle denselbe Reifegrad haben und dasselbe Werteverständnis haben, dann würde es keine Diskussion geben. Dann könnte man das vielleicht machen, aber wir sind halt alle unterschiedlich und dann hat jeder seine verschiedenen unterschiedlichen Ansichten und Meinungen und man wird wahrscheinlich auf einen grünen Nenner kommen und dreht sich dann in irgendwelchen Diskussionsschleifen irgendwie, warum der jetzt so viel verdient und ich jetzt so viel verdiene, weil das sind dann, man misst sich halt immer, benchmarkt sich halt immer mit irgendwem. Wenn wir uns nicht benchmarken würden mit irgendwelchen anderen, würden wir immer zufrieden sein mit unserem Gehalt.
Habt ihr denn mal ein anderes Modell probiert oder war es immer eure Grundüberzeugung, ihr habt es jetzt so gemacht?
Das Modell hat mein Geschäftspartner entwickelt, dieses Gehaltskorridormodell. Wir haben das schon seit der Agenturgründung 2012, also jetzt der Aufgesang-Agentur, wie wir es jetzt, also in dem Konstrukt, wie wir es jetzt haben, machen wir das, glaube ich. Oder wir haben 2013 haben wir es, glaube ich, eingeführt. 2013, 2014.
Also ich habe ja in persönlichen Gesprächen auch eher festgestellt, dass das so mein persönliches, muss ja jeder selbst entscheiden, der ein Unternehmen hat, dass das mein Favorit ist, das relativ transparent zu halten, aber nicht richtig wirklich offen zu legen. Aber ich habe eben auch mit Leuten gesprochen, die gerade so aus dem Rocket-Umfeld kommen, wo die gerade, also die feiern das ja so in Teilen zumindest, also bei den Ausgliederungen, megamäßig ab, dass die eben diese Transparenz haben oder hatten. Und einige davon rudern massivst wieder zurück, weil sie das genau halt nicht mehr wollen, weil es da auch massive Probleme gibt. Und was ich da spannend finde, ist, dass dieses Zurückrollen halt für so viel Tumult sorgt, und Leute dann auch gehen, dass du, ja, da zum Beispiel, wir haben vorhin über dieses Thema, ja, wie treibe ich denn mein Unternehmen in die Insolvenz? Das kann zum Beispiel so ein Schlüsselmoment sein, wo du so ein grundsätzliches System einfach wieder in Frage stellst, wo dir dann ganz viele Leute von der Fahne springen. Und das habe ich da zumindest gehört. Deswegen, ich glaube, ein System, was man mal angefasst hat, das sollte man, wenn denn, zumindest durchziehen. Und ich glaube, das Unproblematischste ist wirklich das in diesen Leistungskorridoren, ist zumindest das, was ich für mich jetzt so rausgezogen habe. Hast du auch negative Beispiele irgendwann mal gehört von anderen?
Also, was jetzt die Transparenz von Gehaltsmodellen angeht, nicht. Aber was du gerade gesagt hast, dass wenn man kulant gegenüber seinen Mitarbeitern ist und etwa Sachen etabliert, die aber nicht gesetzlich geregelt sind, sondern eigentlich eine Möglichkeit sind, die du den Mitarbeitern anbietest, wie zum Beispiel Homeoffice. Da habe ich es auch gemerkt, wenn man das dann wieder irgendwann zurückrudert und das von Leuten, von bestimmten Teil der Mitarbeiter als positiv empfunden wurde, obwohl es nicht obwohl kein Anspruch darauf besteht, wird es Tumulte oder wird es und zu würde zum Problem führen. Zum Mode nicht, so. aber zu Problemen.
Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wie die Leute bei euch im Flur stehen mit Transparenten.
Mit brennenden Mülltonnen
in den Mollys werden angezündet, alle super. Ja. Wenn nach außen Transparenz. Ja, ich glaube, so komplex ist es dann am Ende des Tages gar nicht, sondern man muss sich halt für irgendein System festlegen. Was ich noch spannend finden würde, ist, sind im Zuge von dieser Regelung die Gehälter von den Geschäftsführern auch nicht offengelegt bei euch, denke ich.
Ich hätte damit, glaube ich, kein Problem, weil, wie gesagt, die Gap zwischen uns und unseren Mitarbeitern
ist, glaube ich,
gar nicht so riesig, dass da irgendwelche Befindlichkeiten irgendwie groß aufkommen können.
Okay, das sieht Ulf aber anders, denke ich mal.
Das weiß ich, Ulf und ich sind uns nicht, aber das macht uns ja als Geschäftspartner aus. Wir haben hier und da schon unterschiedliche Meinungen, weil wir auch von den Typen her sehr unterschiedlich sind. Und da wird er vielleicht eine andere Meinung haben. Ja, darüber habe ich mit ihm auch wirklich noch gar nicht gesprochen. Weiß ich gar nicht, wie der dazu steht.
Ich glaube, das ist immer nur so ein Teil. Natürlich, wenn man über die Öffentlichkeit oder die öffentliche Darstellung von Transparenz mit Gehältern irgendwie redet, dann gehört das natürlich als ein Teil noch dazu. Und ich bin da ein klassischer Neinsager. Also ich würde das nie sagen.
Also, weil du zu viel verdienst.
Naja, egal, was ich verdiene. Ich weiß einfach, es wird mehr sein als von den Leuten und ich habe halt einfach gelernt, dass die wenigsten Leute damit umgehen können und deswegen würde ich es nicht machen. Na,
sie verstehen es ja auch nicht, aber das ist wie so mit, sie sind nicht in deiner Rolle, so. Nein, sie können das unternehmerische Risiko schwer einschätzen, du hast vielleicht Gelder auch mal ausgelegt, irgendwie, du hast Kredite aufgenommen, du hast, die du abzahlen musst, das wird dann ja immer ausgeblendet. So, es steht nur das, oh, der kriegt monatlich so und so viel Geld. Aber was irgendwie dahinter steht an Risiko, an Krediten, die abbezahlt werden müssen, die irgendwann mal im Aufbau der Unternehmung halt aufgenommen wurden, etc., das ist ja gar nicht dann, das wird ja gar nicht gegengehalten.
Genau. So, lieber Olaf, jetzt haben wir 1,5 Stunden geschnackt. Ich fand's super, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, dass es natürlich auch, die Leute kommen mit einer falschen Erwartungshaltung jetzt hier in diesem Podcast, bin ich mir ganz sicher. Aber sie kommen. Und da sind wir wieder bei Populismus. Weil sie denken, wir reißen uns jetzt hier die Rosetten gegeneinander auf. Aber so ist es natürlich.
Nee.
Ja, wieder Bilder
im Kopf. Ich möchte deine Rosette nicht aufreißen.
aber so ist es halt. Also mit dem Thema werde ich halt so ein bisschen weiterspielen. Du kannst mir noch eine Frage beantworten, damit ich so ein bisschen Verständnis dafür habe, warum so viele so massiv reagiert haben auf diese Einbahnstraßenbehandlung, die ich da gemacht habe. Warum fühlt sich das so komisch an? Es ist nicht so wie Radio, wo du dich auch nicht wehren kannst. Warum? Also ich finde es ja selber, wenn ich besprochen werde, finde ich es ja auch blöd. Gebe ich ja ganz offen zu, aber...
Ich finde es schwierig. Es gab letztes Jahr ein Erlebnis, was mir das auch bewusst gemacht hat, als ich selber so agiert habe. Und zwar war das diese Karl Kratz-Jünger-Thematik, ne, die da letztes Mal bei
Facebook, davon.
Die du ja auch in deinem Podcast besprochen hast. Und ich habe mich da ja auch zu geäußert. Und im Nachhinein habe ich mich dabei nicht gut gefühlt, dass ich über Karl in einem Kommentar, auch wenn es in einem Kommentar gewesen ist, aber anstatt, dass ich mit Karl direkt darüber spreche, über ihn zu schreiben, irgendwas über ihn zu äußern, als ob es eine Person wär, zu der ich keinen Kontakt hätte haben können. Mhm. Und in dem Moment, gerade wenn du irgendwie Lob aussprichst und so, da wird dir wahrscheinlich keiner widersprechen irgendwie. Aber gerade wenn es um diskussionswürdige Themen geht, dann will ich natürlich eine Diskussion führen und nicht mehr anhören, was erzählt er da die ganze Zeit und er rattert es runter und erzählt eventuell noch Sachen, die ich anders gemeint habe. Man hat da keine Chance, dass irgendwie seine Perspektive und seine, wie man das eventuell das auch irgendwie richtig zu stellen und fühlt man sich natürlich ausgeliefert, logisch. Und was du sagst, ja, wenn ich eine Prominente bin, wo die Bild-Zeitung drüber schreibt, wo ich besprochen wurde, eine Angela Merkel, wo andauernd irgendwo überall über mich gesprochen wird, ohne dass ich Teil des Gesprächs mit teilhaben kann an der Kommunikation, dann da kriegt man so ein bisschen mal das Gefühl, wie sich so ein Mensch fühlen muss, wenn Gott und die Welt über einen herzieht und man hat gar keine Chance, irgendwie sich selber dazu zu äußern.
Mein Lieber, schon dafür hat es sich gelohnt, das so zu machen. Und es beschreibt auch, dass du halt doch Erfolg hast, obwohl du dich selbst nicht so definierst, sonst hätte ich nicht über dich gesprochen.
Okay.
Mein Lieber, ich danke dir dafür, dass du im Podcast warst und ich hoffe, dass das jetzt hier so ein Aufschlag für eine Serie wird, wo wir wieder mehr Interviews machen, weil ich jetzt hier auch technisch wieder ein bisschen besser in der Lage bin, jetzt hier so eine Interviews auch zu führen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier auch mit der Aufzeichnung. Wenn wir das gleich zusammenschmeißen, wenn nicht, müssen wir die 1,5 Stunden nochmal sabbeln. Okay, lieber Olaf, danke, dass du dabei warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Tschüss. Wait.